Hallo, warte mal, was machen wir hier? Ist das hier nicht eigentlich die Zone für den Cold Opener?
Das ist eigentlich die Zone für den Cold Opener. Zur Aufnahme geht es dort lang.
Ja, okay, dann gehen wir mal. Nein, Spaß beiseite, wir sind aus einem ganz bestimmten Grund hier, denn...
Ja, genau, also was ihr gleich nach unserem Intro hören werdet, ist eine Aufnahme, die wir geführt haben mit einem Gast. Und diese Aufnahme ist eigentlich ja pur und ungeschnitten. Die hat sich zu einem sehr launigen Gespräch entwickelt und um euch da vorzuwarnen, dass die Amiga-Sprechstunde dieses Mal vielleicht ein wenig anders klingen könnte, haben wir hier diesen Platz vor dem Intro genutzt, um euch diese Mitteilung zu machen.
Ein Service der Retro Boys.
So, jetzt viel Spaß.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus.
Ich bin Tobi.
Und wir sind heute wieder mal gar nicht so sehr zu zweit wie sonst, aber eigentlich wären wir zu zweit, um das aufzulösen. Wir machen eine Amiga-Sprechstunde. Philippe ist aber nicht zum Amigerianer konvertiert, sondern wir haben einen Gast, einen ganz besonderen Gast. Tobi, du hast den Kontakt hergestellt.
Genau, der ein oder andere da draußen wird sich wahrscheinlich noch erinnern. Wir haben heute den wunderbaren Hans Ippisch zu Gast bei uns. Hallo Hans.
Hallo Hans.
Hallo Tobi, hallo Markus. Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist.
Jo, sehr gerne.
Es mag da draußen ein, zwei Hörer geben, die vielleicht nicht genau wissen, was du machst und wer du bist. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen? Oh. Für diese beiden.
Also ich versuche es jetzt so kurz wie möglich. Ich habe mit 16, also es war 1986, meinen ersten Vertrag unterschrieben als Entwickler von C64-Spielen und dann auch Amiga-Spielen bei Rainbow Arts. Habe dann ein Spiel mal verkauft an einen kleinen Nürnberger Verlag, der kurze Zeit später dann angefangen eine Zeitschrift namens Amiga Games herauszugeben.
Ach, das ist ja ein Zufall.
Ja, und bei der dritten Ausgabe hat der Christian Geldbaum mich gefragt, ob ich nicht die Leitung übernehmen will von Amiga Games. Habe ich dann gemacht. Und schwuppdiwupp war ich in Medienlandschaft dort und da habe ich dann auch 28 Jahre meines Lebens verbracht bei Computec und dann diverse andere Zeitschriften gemacht und Nintendo, PlayStation, alles mögliche und war Verlagsleiter und CEO. Und jetzt bin ich wieder zurück bei der Spielentwicklung. Aber Amiga Games war der Startpunkt, sage ich mal, für die, dass das wirklich mein Beruf geworden ist, in dieser Spieleindustrie zu bleiben und nicht nur Taschengeld verdienen.
Und das war eine gute Entscheidung, nicht zuletzt deswegen, weil wir heute die Ausgabe 1.93 besprechen möchten. Das ist die Ausgabe, in der du zumindest zum ersten Mal mit einem Foto in der Begrüßung abgedruckt worden bist.
Und auch zum ersten Mal Chefredakteur bist, oder?
Das stimmt, ja, der Titel war damals leider, aber faktisch war mein Chefredakteur verantwortlich für den Inhalt. Und in der Tat, die erste Ausgabe von Amiga Games, das war die Ausgabe 1092, die ist Ende September erschien, wie das so üblich war. PC Games hat übrigens im gleichen Monat Premiere gehabt. Die PC Games gibt es ja immer noch, die lese ich immer noch jeden Monat übrigens. Und ja, und ich habe schon für Playtime mal ein paar Seiten im Monat immer geschrieben, hatte eine so Serie über Entwickler und und eines Tages standen wir da so im Keller im Belichterraum und haben gewartet, bis die Filme rausgefallen sind, die man dann in die Druckerei geschickt hat. Und da hatte mich dann Christian Gelbhut gefragt, Hans, willst du nicht Amiga Games übernehmen? Und ich war so ein bisschen überrascht, weil ich damit nicht gerechnet hatte und habe nur gemeint, glaubst du, dass ich das kann? Und sagte, ja, das kannst du schon. Und so kam es, dass dann die Ausgabe 1.93 von mir stammte, dass ich dir die Plane übernommen, was wo reinkommt und ich die Ehre hatte, hier dann zum ersten Mal auf der Seite 3 mit Foto zu sein. Und das war so der Startpunkt, ja.
Bevor wir da einsteigen, ich glaube, jeder von uns hat so eine Frage, die wir gerne nochmal stellen würden.
Ja, bevor wir es nachher vergessen, auf jeden
Fall. Nur zwei Fragen heute.
Wir haben ja nicht so viel Zeit und wir möchten unseren Hörern das Heft und natürlich mit Insider-Informationen von dir vorstellen.
Soweit mein Gedächtnis da noch mitspielt, aber. Man muss ja einfach noch sagen, ich hatte es vorhin auch eingangs, kurz bei, als wir das Eingangsgespräch gesagt, also ich habe ja mit dem Leben rechnen wir ja mit vielen, aber dass ich, wenn 1993 jemand gesagt hat, oder im Dezember, oder November 93, eigentlich muss ich sagen, weil es war ja November 92, hat man das Heft ja produziert, das ist Dezember dann gedruckt worden, also wenn mir damals jemand gesagt hätte, 93, von 29 Jahren, pass mal auf, überleg dir genau, was du hier machst, weil in 29 Jahren wirst du hier mit Tobi und Markus einen Podcast haben und du wirst dann über die Ausgabe sprechen müssen und dann musst du noch was erzählen. Und wir fragen, erstens, was ist ein Podcast, zweitens, wer ist ein Tobi und Markus und wieso sollte irgendjemand Fragen haben, was damals war. Aber das Leben kommt ja immer anders, als man denkt. Und insofern bin ich jetzt selbst gespannt. Kann mich noch an sehr viele Sachen, prägende Sachen bei Amiga Games erinnern. Manche Details gehen dann noch verloren, aber am Ende war Amiga Games der Auftakt zu allem. Da bin ich jetzt echt gespannt.
Hast du denn die Ausgabe seitdem mal wieder in der Hand gehabt oder mal reingeschaut?
Nein ich habe tatsächlich jetzt als Vorbereitung für unser Gespräch, habe ich mal so kurz durchgeblättert, damit ich noch ein bisschen wieder zurückgekommen bin, in was dann damals war. Bewusst aber nicht im Detail gelesen. Was wir damals hatten, wir haben ja dann am Jahresende immer einen Band bekommen, also alle Chefredakteure, wo alle Ausgaben gebunden waren, ja, immer pro schönes cool. Buch und ja, das steht irgendwo bei Computec, glaube ich, rum. Ich habe einen persönlichen noch, aber man guckt da natürlich nicht rein. Allerdings ist ja der Hintergrund auch ein bisschen, heutzutage gibt es ja die Sachen auch digital irgendwo und man wird ja immer wieder heimgesucht von irgendwelchen Fotos von damals und irgendwelchen Geschichten, wo man sich denkt, Halleluja, wieso hat das keiner vergessen, aber wie auch immer, und die Sachen sind ja schön, wenn man sich wieder dran erinnert und und das ist eigentlich dann ganz schön, weil das hätte man sich damals auch nicht vorstellen können, dass man dann einfach sagt, komm hier, digital, lauf's runter, da ist es. Da würde man jetzt natürlich sagen, und was verdient der Verlag dran? Natürlich Quatsch, weil das ist ja eine Zeitgeschichte, sage ich mal, aber ist trotzdem ja toll. Also insofern habe ich nicht durchgelesen. Ich weiß noch genau die Titelseite oben, diese grünen Dinger und diese pixeligen Dinger. Das war damals so die große Liebe von Christian Gelbhoff, mit dem ich die Titelseite hatte, dass er so ein kleines Icon noch hat. Weil man muss ja noch dazu sagen, früher war ja das Layout ein bisschen statischer und das hat man noch ausgeschnitten und alles. Und wir haben als Erste damals mit Quark Express gearbeitet. Also dass man Sachen freigestellt hat, hingerutscht, alles was heute normal ist. Aber damals war das schon durchaus was Besonderes. Ja, und deswegen hat man es dann auch gemacht, weil man es machen kann. Und heute sagt man, das sieht doch blöd aus. Nee, man muss ja zeigen, dass man es machen kann. Das ist wie Radialverläufe, die man im Heft dann hat, wo man dann sagt, wieso macht man so einen Quatsch? Ja, weil man es machen konnte.
Weil es geht, genau.
Weil es geht. Man musste das ja zeigen. Ja.
Super. Okay, wir waren gerade bei diesen zwei Fragen.
Genau.
Stehen geblieben. Merkst du zuerst, soll ich zuerst?
Meine Frage ist ein bisschen ernster. Tatsächlich, du warst ja auch mal, wenn ich das nicht ganz falsch gelesen habe, auch für die Four Players zuständig.
Das stimmt, ja.
Ich lese da oder habe da viel gelesen und wenn man so online schaut, in Foren, dann steht es ja um den deutschen Spielejournalismus. Ja, es wird viel von Clickbait geredet und dann kommt, ich weiß nicht, du wirst das wahrscheinlich auch mitbekommen haben, wie die ganze Redaktion jetzt bei Four Players ausgetauscht wurde oder entlassen wurde und dann wurde doch weitergemacht. Hast du da irgendwie was, also du wirst ja sicherlich, du arbeitest ja nicht mehr, aber was hältst du davon? Also wie fühlt man sich dabei, wenn man mal Teil dieser Berufsgruppe war?
Naja, gut, ich arbeite nicht mehr dort, habe auch keine Verbindung mehr. Ich habe noch guten Kontakt zu den Geschäftsführern, ganz normal. Also ich bin dort im Guten gegangen und habe mich da einen neuen Weg eingeschlagen. Also so hinter Four Players habe ich damals, da war ich CEO, da habe ich dafür gesorgt, dass wir Four Players gekauft haben als Computec. Ich habe damals einfach den CEO von Freenet angeschrieben, den Christoph Villanek, und gesagt, Mensch, Four Players würde doch viel besser zu Computec passen als zur Freenet AG. Er ist aber damals gerade neuer CEO geworden. Er ist jetzt auch in der Werbung mit Dieter Bohlen übrigens zu sehen. Und dann haben wir uns kennengelernt und hat gesagt, er hat jetzt erstmal andere Sachen zu tun. Und zwei Jahre später kam es aber dann dazu, dass wir Four Players rauskaufen konnten als Computec. Und ich habe ein paar Sachen auch gelesen und ich halte mich da auch bewusst zurück. Eines kann ich aber tatsächlich sagen, dass For Players anders war als die Sachen, die wir bei Computec in Nürnberg hatten. Das war Grund eigentlich, wieso wir es gekauft haben. Genauso
ja, genau.
Genauso war es auch der Grund, weil viele gedacht haben, ah, der Episch. Also prinzipiell, es hatte damit zu tun, was ich vorhin gerade geschildert hatte, in einem Verlag, wo Printgeschäft dominierend ist, was einfach rückläufig ist, muss man ja gucken, wie man weiterkommt. Und For Players hat einen Namen. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als wir in Hamburg da angetraten sind, der Wilhernick und ich, und der ihn eröffnet hat, dass Computec For Players kauft. Das hat dem Jörg Lübel und dem Kollegen nicht unbedingt so geschmeckt, ausgerechnet vom alten Printverlag gekauft zu werden, der auch noch Amiga Games macht, die ja eh alle gekauft sind. Aber am Ende des Tages haben die weiterhin ihr Ding gemacht. Wir haben die Synergieeffekte genutzt, wir haben die Buchhaltung gemacht, Werbevermarktung gemacht und die konnten ganz normal, wie vorher auch, unabhängig arbeiten. Und es war auch geplant. Und wenn dann sehr viele, einer wollte mit mir unbedingt so ein Interview führen und wollte mich dazu verlocken, dass ich sage, ah, die endlich sind die eingedampft oder so. Völliger Quatsch. Das war damals ganz bewusst, weil wir wollten, genauso haben wir übrigens auch Golem gekauft damals. Das sollte ja alles sein eigenes einen Charakter haben, es passt gut dazu. Und ich habe das jetzt sehr wohl verfolgt mit For Players, war auch überrascht, was da passiert ist, dass sie das Portal einstellen, habe mich schon ein bisschen gewundert, weil ich würde das immer weiterführen, aber am Ende ist es eine Kostenfrage. Nur ich kann nur eines sagen, es ist in der Tat hochwertigen Journalismus zu finanzieren, ist in der Tat nicht leichter geworden. Damals in den Print, guten alten Printtagen war es einfacher, da hat man wirklich verhältnismäßig viel bekommen für ein Heft und man konnte da gut planen. Online ist der Wettbewerb sehr hoch und es ist tatsächlich nicht einfach geworden, das erfolgreich zu machen. Und am Ende des Tages ist es immer eine Frage, wie viel muss ich ausgeben, was kommt rein? Der Aufwand bei For Players war sicherlich bis zum Schluss sehr hoch.
Das glaube ich auch.
War ein tolles Team, bestimmt nicht die günstigste Redaktion, da gibt's andere, aber dafür hat es auch eine Qualität. Übrigens eines, For Players war immer dafür bekannt, dass sie dann auch mal eine Wertung raushauen und ohne Rücksicht auf Verluste. Ich sag mal so, das war auch Teil von For Players. Ich habe versucht, das ein bisschen einzudämmen, dass es ein bisschen berechenbarer ist, aber am Ende war das ja auch, wenn alle Medien das Gleiche schreiben, weißt du, wenn GameStar das Gleiche schreibt wie PC Games, wie For Players, wie Giga, das ist ja völlig langweilig. Also muss ja da ein bisschen Charakter auch drin sein und was anderes passieren. Also insofern habe ich das beobachtet, aber ich kann da auch keine, ich bin ja jetzt, sagen wir mal, knapp 3 Jahre da raus aus der Medienlandschaft, aus dieser, ich bin dort ganz normal auch zu Gast, um meine neuen Sachen auch vorzustellen, aber am Ende des Tages ist es eine, was sind die Kosten, was sind die Einnahmen, und ich weiß, dass die Kollegen bei Computec, also im Wesentlichen Christian Müller und Rainer Rosenbusch, die wissen, was sie tun, und die machen nichts, um da Leute auszunehmen oder zu entlassen, dann hat es seine Gründe. Also insofern, ja, wenn da jemand meint, er fühlt sich nicht gerecht behandelt, dann muss er sich beraten lassen, aber ich kann das jetzt nicht beurteilen. Aber ich eines am Ende ist es alles eine wirtschaftliche Frage. Die Amiga Games gibt es ja auch nicht. Es gab auch andere Zeitschriften, gibt es nicht mehr und es wird eher schwieriger. Also die Anzahl der Medien, redaktionellen Medien, ob das jetzt Print ist oder online, die wird eher weiter zurückgehen, muss man ganz einfach sagen. Das ist nämlich nicht einfach und man kann es auch nie allen recht machen, aber ja, insofern finde ich es schade, wenn tatsächlich da die ein Angebot verschwindet. Die haben nämlich gerne auch über Intellivision Amico geschrieben, als sie es nämlich auch gut finden. Also insofern bin ich jetzt, sagen wir, als Hardware-Publisher und Spiele-Publisher bedauere ich es schon, wenn es weniger Plattformen gibt. Aber
ja, mein Gott, die Plattform wird es ja noch geben, nur halt unter, wie sie geschrieben haben, einem neuen Kapitän. Das ist halt schon auffällig, dass man alle entlässt, außer einem, einer ist noch da und alle sind weg und dann sagt man einen Tag bevor eigentlich Shutdown ist, wir machen doch weiter. Ist halt schon, hat, wie man so schön sagt, ein Geschmäckle irgendwie für mich.
Also ich kenne da in dem Fall jetzt wirklich keine Hintergründe, ich habe mich auch gewundert, aber ich sag mal, auf der anderen Seite ist es ja so, wenn etwas nicht mehr funktioniert, weil es einfach, wenn die Kosten einfach zu hoch sind, dann bleibt dir nur eine Wahl, du musst es dann einstellen. wenn da vorher, aber ich, ganz ehrlich, ich bin nicht dabei gewesen, ich kann es auch nicht sagen. In der Tat war ich jetzt auch ein bisschen überrascht, dass es jetzt so gekommen ist, aber ich kann dazu nichts sagen. Ich weiß nur, bei Computec macht man sich solche Entscheidungen leicht, genauso als Rainer Rosenbusch und ich immer Sachen gekauft haben, auch Sachen mal eingestellt haben. Das macht man nicht einfach so, weil es lustig ist, sondern es hat dann...
Nein, glaube ich.
Wobei auch 4Players war ja jetzt separat und 4Players ist ja abgetrennt worden, auch von Computec, nachdem ich Computec verlassen hatte. Da war ja Philipp Schuster im Wesentlichen auch der Geschäftsführer. Und ich sag mal, der ist ja nun einer, der immer die Hand über die Redaktion gehalten hat und hat sich schützend vor die Redaktion gestellt. Und wenn selbst mit einem Philipp Schuster die Sachen jetzt so laufen, dann muss das seine Gründe haben. Ich kenne alle nur, also wirklich, sehr, keiner davon ist da irgendwie skrupellos, sondern alle wissen, überlegen sich genau, was sie da tun. Und aber wenn einer ja aber denkt, das hätte schon immer passieren müssen, muss ich sagen, nein, es war, also aus meiner Sicht, ich habe 4Players damals gekauft als CEO, weil es einfach einen besonderen Charakter hatte und genau darum ging es auch. Wenn es aber eine Zeit gibt, wo man bestimmte Sachen nicht mehr machen kann, dann muss man das aber auch leider akzeptieren. Und es ist dann zwar für den Einzelnen natürlich möglicherweise sehr traurig und bitter, aber jetzt aber ganz ehrlich, wenn einer heute in der Medienlandschaft arbeitet oder ob der jetzt vorher Zeitschriftenlayouter war oder Zeitschriftenredakteur und nicht dran gedacht hat, Mensch, was könnte denn da passieren? Also wenn heute einer eben ein Online-Redakteur ist und denkt, online gehört die Zukunft, alles ist gut, dann muss ich auch sagen, also man muss sich, glaube ich, schon immer damit befassen, was macht man denn, wie sind die Realitäten? Aber es ist natürlich immer bitter, aber es sind aber so viele tolle Leute, die finden auch was anderes. Also finden auch andere Unterstützung. Also insofern wünsche ich denen da alles Gute und bin selbst gespannt, wie das da weitergeht.
Frage beantwortet.
Danke für die offene und ausführliche Antwort. Ich hoffe, Tobi hat eine etwas fröhlichere Frage, damit wir wieder auf den grünen Zweig kommen.
Ja, aber ich mache jetzt selber ein bisschen Clickbait. Ich gebe mir die Frage mal ein bisschen auf für eine andere Stelle in unserer Aufnahme. Mal sehen, wann es so passt. Aber ich kann schon mal verraten, es hat auch was mit der guten alten Zeit oder den guten alten Tagen zu tun, wie du gerade gesagt hast.
Wollen wir über Enzo sprechen oder was?
Nein. Viel globaler.
Viel globaler, sehr gut.
Genau.
Na, dann steigen wir ein ins Heft?
Ja. Würde ich sagen.
Oh, super. Du hast das Vorliegen.
Augenblick, ich muss das jetzt hier kurz, ich mache das hier auf. Jetzt weiß ich nicht, wo mache ich es jetzt am besten auf, damit ich, ich tue das jetzt hier rüber. So, dann sehe ich das nämlich hier alles. Wunderbar. So, ich sehe es jetzt hier. Hab's hier offen, ja.
Okay, also das super. Cover lacht uns an.
Das Cover lacht in der Tat, also irgendwie. Das hast du mitdesignt, ja?
Ja, also ich habe im Prinzip die Themen ausgewählt, die man so drauf macht. Und in dem Fall, was ich vorhin schon erzählt hatte, Christian Gelbenbord hat es geliebt, dann hier so Freistellen zu machen und diesen gelben Klecks und diese Dinge.
Super.
Das war dann, also aus heutiger Sicht würde ich sagen, wir haben es damals gemacht, weil wir es konnten, weil es war damals wirklich ungewöhnlich. Was die Lesbarkeit angeht, hier diese rote Schrift mit dem weißen Ding nochmal, ja, das hätte man ein bisschen besser machen können. Also ich meine, das Gelb auf Schwarz oben war wunderbar, ja. Aber hier das Goblins und Little Weapon und das hätte man, die Lesbarkeit. Ah, und unten sehe ich einen schönen Fehler auch, das ist nämlich schwarz-weiß, da ist es beim Belichten was falsch gelaufen bei Gunship 2000. Das hätte bestimmt eher, wie soll ich sagen,
farbig sein sollen.
Ist mir nie aufgefallen.
Mir auch nicht, aber jetzt.
So. Ja, cool.
Da ist noch dieser Chefredakteursblick, wo er sagt, Halleluja. Aber gut. Ich könnte noch was erzählen, hier die Adresse, Reklamation CD Computec, wenn die Diskette nicht funktioniert hat. Das Lustige ist, der damals für die Vervielfältigung dieser Disketten zuständig war, der ist heute General Manager bei Namco Bandai.
Nein.
Oh. Okay, steile Karriere.
Ja.
Aber immer bei solchen Sachen sagen wir ja so spaßeshalber, wenn wir da irgendwelche Gewinnspiele in den Heften sehen, sagen wir immer, ja, schick mal meine Karte hin, mal gucken, was passiert. Was würde denn passieren, wenn wir da jetzt die Diskette hinschicken würden?
Ich glaube nicht, dass es noch ankommen würde irgendwo.
Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, wird unbekannt verzogen oder so.
Aber wir müssen für die Zuhörer, die das Heft jetzt warum auch immer nicht vorliegen haben, müssen wir einmal ganz kurz beschreiben. Du hast ja schon einen Titel genannt, Goblins 2 wird hier angekündigt.
Ja, das war damals ja legendär, das war ja toll.
Im Heft davor war es auf der Diskette, das war meine erste Ausgabe damals.
Okay.
Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und Lethal Weapon 3 wird hier angekündigt. Das war ja ein sehr durchschnittliches Spiel.
waren das nicht diese 0815 Jump'n'Runs von Ocean,
ja, glaube ich, oder? Ja, ja, genau, genau.
So, das ist so eigentlich nicht jetzt richtig schlecht, aber...
Ja, genau, es war so wie Adams Family. Es war nicht richtig schlecht, aber es war halt auch nicht richtig gut. Ocean halt.
So, ne? Wie Robocop oder so wie Gremlins.
Genau, genau.
Oder so wie Terminator.
Und dann haben wir Nigel Menzel hier drauf. Kenne ich noch übrigens, das Auto ist spiegelverkehrt. Sehe ich gerade. Ansonsten, was ist das im Hintergrund? Das ist ja nun nicht Gunship 2000. Was ist das für ein Spiel da im Hintergrund? Das Hauptbild, da ist so eine Art futuristischer Panzer in Gelb, der irgendwie eine Rakete oben drauf hat oder so. Was ist das für ein Spiel? Wir fragen uns das immer mal wieder bei den Covern.
Ich habe da so eine Vermutung. Wir haben damals ja Diskettenmagazine gemacht bei Computec. Das war so der Ursprung. Und ich schaue gerade hier, der Vertriebsleiter Roland Bollendorf hatte heute übrigens Geburtstag.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
So ein Zufall. Ich glaube, das war aus diesem Fundus von diesem Diskettenmagazin, die wir gemacht haben. Da, glaube ich, hat der Christian Geltenbrot das Cover hergenommen. Weil es war nämlich damals der Druck Cooper Kleck in England, genau. Da, glaube ich, hat er es hergenommen. Ich bin mir aber nicht 100%, aber ja doch, weil es hat ja nichts wirklich mit dem zu tun. Das habt ihr sehr gut erkannt. Es hat nichts mit dem zu tun. Ja, in der Tat.
Okay, dann haben wir da das Cover. 7 Mark hat das Ding damals gekostet. Das ist auch immer wieder schön, wenn man da die alten D-Mark-Preise noch drauf sieht.
Vor allem mit Diskette.
Ja, mit Diskette. Das war für mich immer sehr wichtig. Ja. Die Demo, man war ja Schüler, hatte kaum Geld, Disketten waren teuer.
Ja, hattest du ein Amiga mit 1 Megabyte, sehe ich gerade, weil Standard war damals 512 Kilobyte und dann muss man ja schon hier mit 1 Megabyte, ja. Also.
Speichererweiterung war auf jeden Fall Pflicht.
Auf jeden Fall. Ja, ja. Also 93 hatte ich, glaube ich, schon. Wollen wir mal weitergehen? So, was haben wir denn da?
Ach, guck mal.
Da ist er.
Halleluja, vor Darth Vader.
Ein junger Hans Ippisch lacht uns hier an.
Okay, wie fühlst du dich da gerade, wenn du dein junges Bild siehst, vor Darth Vader?
Also Darth Vader war damals schon so ein Kult. Und ich habe gestern hier Darth Vader bei der neuen Obi-Wan-Serie, kommen sie auch wieder zu Kampf Obi-Wan gegen Darth Vader, hatte ich meinen Jungs vorhin noch gezeigt. Also ich habe damals immer Krawatte getragen und Sakko, und zwar aus einem Grund, weil ich war nämlich mit 17, 18, 19 immer schon unterwegs in der Welt der Spiele. Und damit ich dann ein bisschen seriöser wirke, habe ich mir damals angewohnt, so Sakko und Krawatte zu tragen. Und ja, das war aber tatsächlich so, weil wir wurden ja eher belächelt, würde ich mal sagen. Da gab es ja die seriösen Verlage, die großen, und wie von Bauer Verlag und Bravo, und das waren ja alles gestandene Redaktionen. Und damit wir nicht irgendwie so wie die Kasperl da aus Franken daherkommen, aber ich habe mir das schon angewöhnt, weil ich als 16-Jähriger noch unterwegs war. Und da kam das her, und dann einfach ein bisschen seriöser zu wirken, weil ich war ja dann tatsächlich damals 22. Und ja, und wobei die farbliche Kombination hier mit diesem Braun und Rosa könnte schlimmer sein.
Kann man machen, ja.
Aber es gibt schlimmere Fotos. Also insofern.
Definitiv. Das also, okay. Was wir da in anderen Ausgaben schon an Fotos gesehen haben und an Krawatten, also. Das ist alles gut.
Ist vielleicht besser, dass du die anderen Ausgaben noch nicht gehört hast von uns, dann hättest du vielleicht abgesagt. Nein. Ja, okay. Spaß, so, nein, Spaß. Wir mögen die Zeit ja total gerne. Und Tobi sagt ja auch selber immer, wenn er die Bilder von den alten Messen sieht, genau da möchte ich gerade sein, wie oft er das schon gesagt hat. Genau da zu dem Zeitpunkt.
Wir hatten, ich weiß nicht, da hat man wirklich noch jetzt keinen Scherz, am Anfang so seine Tapeziertische aufgestellt. Das war einfach so. Und ich kann mich noch an eine Messe erinnern, das war auch so 93 rum. Da waren wir jetzt mit Playtime und Amiga Games dann dort, und da hatten wir einen Ferrari Testarossa, und wir hatten da so Ferrari Testfahren.
Das haben wir in der letzten Ausgabe, glaube ich, gesehen.
Ja.
Das Bild. Habe ich nicht moderiert, der war einfach nur da gestanden, war bloß kein Bildschirm, sondern wirklich mit Beamer. Und es war damals toll, und ich habe da jeden Tag von morgens bis abends moderiert und hatte nach der Messe keine Stimme mehr. Aber es war aber toll. Es war wirklich noch toll. Da waren wir dann in Köln oder in Frankfurt. Das war tatsächlich toll. Ich meine, ja, gerade jetzt auch, ich meine, die Gamescom ist ja auch toll und alles, aber ich meine, jetzt durch die Pandemie haben wir das ja alle schon vergessen, wie das eigentlich mal war, wenn so viele Menschen auf einmal zusammenkommen, ja. Wir sind ja heute froh, weil wir ins Kino gehen können und essen gehen, aber so richtig eine Messe, wo dann viele, viele Leute sind, also insofern, aber damals diese 90er, Anfang der 90er mit den Amiga-Messen, das war schon toll. Das war ja auch aus meiner Sicht wirklich die Grundlage, weil in Deutschland sind die Leute einfach gern zu solchen Messen, sonst wären die Gamescom ja nie so groß geworden, auch in Deutschland.
Und wo du gerade von Messen sprichst, wenn du mal weiterblätterst auf der Seite 6, da gibt's ja auch die World of Commodore in Frankfurt, 26. bis 29.11.92 war das. Da habt ihr auch davon berichtet.
Ja, und da sind sie übrigens alle zu sehen. Da sieht man den Christian Gelbenpot und Thorsten Schammethardt und Arthur Kreglau in diesem, auf der rechten Seite in der Mitte. Da sieht man den, da ist der Christian Gelbenpot. Links dahinter ist Thorsten Schammethardt, der ist leider vor einigen Jahren schon verstorben. Mit dem war ich immer unterwegs. Und dahinter, rechts dahinter, ist Arthur Kreglau. Der war heute beim Marktspiegel, mit dem tue ich ab und zu noch Schafkopfen. Und lustig ist, ein aktueller Kollege von mir, der bei Intellivision jetzt in Amerika arbeitet, und zwar in Kalifornien, der ist da drüber zu sehen, und zwar bei Attic. Und zwar der eine Kollege hier, der hier in der mit der Weste, das ja. ist Guido Henkel.
Ah ja.
Guido Henkel war ja einer der berühmtesten Programmierer damals hier in Deutschland mit der Schwarze Auge und Co., der auch wirklich ein echter Pionier. Und der arbeitet jetzt bei Intellivision und ist unter anderem, oder das heißt unter anderem, er ist verantwortlich für Entwicklung der Firmware für den Controller. Hinter mir steht die Konsole, ja. Und der Guido Henkel, den ich damals quasi interviewt habe und fotografiert habe, der ist heute ein Kollege von mir.
Wahnsinn.
Wie ja. klein die Welt ist.
Und dann eigentlich ist der Guido Henkel ja ein Musiker mit Leidenschaft, genauso wie unser Chef Tommy Tallarico, ihr Gitarrist, und genau das habe ich sogar gemacht. Und da hatte ich nämlich dem Guido über den Film-Chat oder Slack das Foto ausgeliehen, hat er an die ganzen Kollegen gesagt, schau mal Guido, fühlst du dich jetzt alt? Das ist halt irgendwie, genau, 29 Jahre her, und fand das Foto aber auch toll.
Ja, sehr geil.
Ja, in der Tat. Und dann hier Magic Bytes, oh ja, Magic Bytes hat immer so ein bisschen Sachen mit Erotik gemacht, stimmt. Das war
ja, noch Penthouse, Hot Numbers.
Das haben wir auch schon mal, wir haben angefangen mit der Amiga-Sprechstunde, da haben wir Diskettenstapel, die wir noch hatten, so Sicherheitskopien von damals.
Ja, die habe ich auch, diese.
Da war das mit dabei, und wir haben dann auch immer mal wieder geguckt, was die Dinger damals so abgegriffen haben an Wertungen. Das ist ja nicht so gut weggekommen, das Spiel.
Als ob jemand nach der Wertung geguckt hätte. Also es gab dann auch Samantha Fox.
War uns sehr wichtig.
Poker. Ja, man hat die Wertung ohne, wenn die Wertung schlecht war, hat man sicher das nicht.
Natürlich nicht.
Gut, gehen wir mal weiter. So, dann haben wir hier eine Messe aus Paris.
Die Super Game Show.
Ah, da war bestimmt der Thorsten Schammethardt dort. Schami, ja, tatsächlich von Thorsten Schammethardt. Also es war ja damals so, wir waren ja, ich beschreibe jetzt mal so kurz das Kernteam, das wir damals hatten. Das war einmal der Christian Gelbenpot, das war so der Gründer. Sein Stiefvater war der Chef von Gong Verlag, deswegen hat er so diesen Zugriff gehabt, wie man das verwirklichen kann. Dann war da Thorsten Schammethardt, der war so für Anzeigen und PR unterwegs, und mit dem bin ich dann durch Deutschland gefahren. Dann war auch am Anfang dabei der Arthur Kreglau, den wir hatten, der war der Leiter von Playtime. Und wer da auch am Anfang dabei ist, war Christian Müller. Der ist heutzutage Geschäftsführer von Computec, den hatte ich damals von Springer wieder zurückgeholt, vom Springer Verlag zu Computec, und Oliver Menne. So, das war so ein bisschen das Kernding. Oliver Menne ist heutzutage, der macht zum Beispiel in Deutschland schon viele Jahre Eurogamer. Und das war so ein bisschen das Kernteam. Und Thorsten Schammethardt war immer so unser Außenminister bis am Anfang, der Anzeigen verkauft hat und der eben dann die Kontakte auch aufgebaut hat, wie eben da zum Beispiel auch nach Frankreich. Ja, Thorsten hat schon damals gewusst, wie man das macht, wie man lebt.
Ja. Danach haben wir eine Messe in London, die Future Entertainment Show.
Da war ich immer. Das war mein Ding. Ah, da ist ein geniales Bild hier.
So ein futuristisches Auto irgendwie.
Nein, das Bild links, Lothar Schmidt und
ja.
Blueberry.
Oh, ja.
Und zwar, der links hier ist Thomas Herzler, der und Lothar Schmidt, das waren die beiden Gründer von Blueberry. Thomas Herzl ist ja dann ausgestiegen, der ist nach Amerika gegangen, hat die Flugschule gegründet und jetzt macht er wieder Spielentwicklung, mit dem arbeite ich an einem Projekt. Und Lothar Schmidt hat dann noch ein bisschen Ubisoft beraten, mit dem habe ich mich vor letzten Sommer getroffen. Der kam mit dem Motorrad vorbei bei mir in Nürnberg. Okay. Und was, wen haben wir da? John Kellers, das ist ja interessant hier. Selling Points, das ist aber jetzt, das sind einfach nur normale News.
Oh ja, das sind normale News.
Oh, wir sind versehentlich reingerutscht hier in den News-Bereich.
Ja, aber ja gut, aber das war aber damals, hing man ja noch brav am Telefon und hat so durchtelefoniert, was gibt's denn Neues und so weiter. Und
das kann man sich aus heutiger Sicht ja gar nicht mehr vorstellen, dass man die Leute, also ihr habt ja dann, wo du das gerade sagst, ihr musstet ja tatsächlich einfach anrufen, ne? Ihr habt in den Firmen angerufen, ihr habt bei Blue Byte angerufen. Was macht ihr denn in nächster Zeit? Also vermute ich jetzt einfach
genau mal. So, ja, genau so war das. Also, da gab es zwei wichtige Quellen damals. Ich sag mal, CompuServe, das hat erstmal so 96, 97 angefangen, aber es gab zwei wichtige Quellen. Das eine war das Faxgerät. Kein Scherz jetzt, da kam ja die Faxe rein, News, und da war eine Pressemitteilung und sonst was fürs Faxgerät und Telefon. Haben wir immer telefoniert und zum Beispiel auch, und dann hatte ich sehr gute Kontakte auch nach Amerika aufgebaut, zum Beispiel zu David Perry, der alle Dinge gemacht hat, und Earthworm Jim und Co. Und der andere war Tommy Tallarico, der Musiker war, und da hatte ich immer meine Kontakte, wenn mal irgendwie eine Seite gefehlt hat, oder auch zu Westwood hatte ich einen tollen Kontakt, die waren am Anfang auch noch auf Amiga mit Carandia und so weiter unterwegs, und so haben wir seine Kontakte gehabt und hat die durchtelefoniert, da waren die Telefonrechnungen noch höher, und dann habe ich abends telefoniert und hatte ich aber so meine Geschichten, und so war das, da gab es nicht, kann man sich eigentlich kaum vorstellen, es war auch noch ein bisschen mühsam, heute hat man ja blitzschnell, schick mal ein Bild rüber, zack, ist es da, damals hat man dann noch, schick mal ein Dia rüber, schick mal irgendwas, das war ja nicht digital. Und aber so war das, und so hat man dann quasi einen Monat lang gesammelt, das Material, und gesagt, was machen wir hin, und so hat man dann auch Sachen verarbeitet hier.
Ich find's Wahnsinn, wie du jetzt so von diesen ganzen Unternehmen und auch Menschen sprichst, die ich alle schon mal irgendwie gehört habe. Und die ja auch so ein Stück irgendwie Kindheit und Jugend tatsächlich sind.
Hier zum Beispiel, da Max Designer Neo, der hier rechts steht, der hat gerade Jubiläum geweiht, und zwar, das ist der Hannes Seifert. Der ist ja jetzt für League of Legends zuständig. Der ist in Berlin. Und der hat gerade, hatte was gepostet, und zwar, weil er damals mit Neo haben die Ding gemacht, die in Frankfurt übrigens Neon, die haben, wie hat er geheißen, Max Payne. Haben die Xbox-Version gemacht. Und jetzt war ja gerade so Jubiläum von Xbox, und das hat er gerade heute gepostet, der Hannes Seifert. Der ist ja aus Österreich und der ist so, sage ich mal, arbeitet in Berlin, neben der Dr. Niki Laber. Ja, die haben ja, wie hat's geheißen, die ganzen 1800 Anno noch was, ja, die ganze Anno-Reihe. Die kamen ja eigentlich von den beiden Herren links dort. Die haben ja die Anno-Reihe eigentlich begründet. Und das ging dann irgendwann, ja, heutzutage ist es ja bei Blue Byte, Ubisoft, und die Österreich im Aufwind, ja.
Hast du ja auch geschrieben, den Artikel übrigens.
Von Hans Ippisch, da steht's.
Dein Artikel.
Ja. Das war damals das, was mir wirklich Spaß gemacht hat, die News zusammenzutragen, was könnte die Leute interessieren, so. Das war ja eigentlich sehr schön, weil da hatte ich tatsächlich, ich weiß es nicht, hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich ja selbst Entwickler war, und ich habe ja für Blue Byte auch mal ein Spiel gemacht, für das Playbyte-Label. Als Entwickler hatte ich, keine Ahnung, offenbar da einen guten Zugang, wo die Leute mir auch vertraut haben, und ich habe die auch besser verstanden. Ich sage, ja, echt diese Fotos, Halleluja.
Wollen wir mal weitergehen. Auf Seite 12 wird der Amiga Refresh, der neue Amiga 1200 vorgestellt. Ja. Da konnte ich ja als Stöpke nur von träumen, von so einem Gerät.
Ja, das war doch der Hammer eigentlich, oder? Halleluja.
Ich habe nie vor so einem Teil gesessen, aber das war ja schon ein bisschen beeindruckender, das Ding, ne? Also ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich Dune 2 gespielt habe. Das habe ich ja geliebt. Ja. Und ein guter Freund von mir, der Elmar, Grüße gehen raus, sollte er zuhören, der hatte das für einen PC. Und ich kann mich noch daran erinnern, der hatte aber einen PC ohne Soundkarte. Und ja, da waren dann ein paar Animationen mehr, super, aber dieses Stumme, das fand ich ganz, ganz schrecklich. Und dann denke ich immer so, ja, so ein Amiga 1200, das wäre damals so irgendwie geiler als ein PC der damaligen Zeit, also so stelle ich es mir vor, aber halt noch mal stärker als ein 500er.
Also ich fand ja damals zum Beispiel den C64 toll, ja, im Vergleich zum Spektrum, wo man sagt, von der Grafik, Soundchip, SID, und der Amiga war ja auch wirklich stark, der konnte im Prinzip, also der hatte sehr viel mehr Talente als der Atari ST. Ja, der Atari ST, im Prinzip...
Oh, das wird Sebo.
Ja, 68.000 Chip, nur tatsächlich, wenn es darum ging, so horizontales Scrolling und Parallax und sowas, dann war der Amiga einfach genial. Der konnte das. Atari ST, also ich sag mal, von oben nach unten geht, aber von rechts nach links ging nie. Das hat die ASM, wenn man es nicht geglaubt, und ich habe einen Brief geschrieben, seitdem hasst mich die ASM, glaube ich. Aber zurück, aber es ist aber tatsächlich so, und der Amiga war wirklich toll. Und ich fand auch, ich habe Amiga Games dann gerne gemacht, weil ich fand diese PCA, könnt ihr noch erinnern, EGA-Grafik, CGA-Grafik, ja, VGA, ja. Und auch der Sound, das war ja, ich fand es immer ganz furchtbar, und ich habe auch immer nur, ich wollte immer nur Geräte haben, die quasi schon fertig sind. So ein Gerät, das man erstmal tunen muss, so ein PC, wo man sagt, nein, das ist mir echt zu blöd, ich will ja, das ist ja nur ein Werkzeug. Also ich, insofern hätte ich nie eine PC Games Hardware gegründet und gesagt, das war doch echt zu blöd. Ich will ja, das Ding soll ja einfach funktionieren und soll immer gleich ausschauen. Insofern fand ich den Amiga dann wirklich toll und er hat ja auch,
Ich war auch ein bisschen irritiert, weiß ich noch, als ich meinen ersten PC bekommen hatte, das war dann eben nach dem Amiga das Gerät und ich war es ja nun auch gewohnt, dass ich einen super Sound hatte und eine tolle Grafik und dann hatte ich diesen PC und war ganz irritiert, dass ich jetzt plötzlich noch eine Soundkarte brauchte, die ich noch konfigurieren musste. Da musste man dann irgendwelche IRQ-Ports angeben und irgendwelche DMA-Channels und so weiter. War ich natürlich komplett mit überfordert und da war ich schon ein bisschen enttäuscht, dass ich da jetzt noch so viel... Ja, dass man auch so viel machen musste, ne? Dass es so unkonvenient gewesen ist, so einen PC zu benutzen, wenn man doch einen Amiga gewohnt war.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Auf der anderen Seite, mein erster PC, also als ich das erste Mal, mein erstes Spiel war Wing Commander 3 und Vollgas. Ich bin ein großer Adventure-Fan. Damals und heute auch immer noch. Und Vollgas, das war ein Zeichentrickfilm, den du da gespielt hast mit Sprechern. Und du hast auf einmal gedacht, was sehe ich hier gerade? Das war irre.
Ja, das stimmt. Man wurde dann schon relativ schnell wieder entschädigt, ne, mit den ganzen tollen Spielen, den Animationen und der Grafik und so weiter. Aber ja, es war schon eine kleine Hürde, eine große Umstellung.
Ja, wir schauen ja nicht umsonst gerne auf den Amiga zurück und mit sehr, sehr warmen und schönen Gefühlen da für das Gerät.
Der war toll, ja. Ich finde ja eigentlich ganz schön, das Gerät, wo ich die letzten 3 Jahre dran arbeite, heißt der Amico. Weil der Amiga soll ja damals die Freundin sein und dann Amico haben wir ja bewusst gewählt als Namen. Und zwar eine positive Message, Amico soll der Freund der Familie sein, die Konsole. Und das ist ja ganz bewusst und nicht etwas, was man als Konsolen werden ja häufig negativ gesehen von Eltern, weil die Kids sieht man nicht mehr, die sind süchtig danach, sind aggressiv. Also wo man sagt, es ist eher etwas, wo die Familie nicht glücklich ist. Und Amico sollte ja ein etwas sein, was ein Freund der Familie ist, wo man zusammenspielt. Und insofern ist da ein ähnlicher Gedanke dahinter, weil Amiga ist ja auch die Freundin. Und lustigerweise habe ich neulich noch gelesen, wieso wir Amico-Konsole jetzt verschoben haben. Ja, weil wir Rechtsstreit haben mit den Besitzern der Marke Amiga, was natürlich völliger Quatsch ist. Aber
das habe ich auch gelesen, ja, habe ich auch gedacht. Das ist aber schon sehr, also so viel Transferleistung, einen, keine Ahnung, 30 Jahre alten Heimcomputer und eine neue Konsole, die Transferleistung sollte der Gamer von heute oder auch die Familie von heute schon bringen, dass das nichts miteinander zu tun hat.
Also ich würde es so formulieren, in der heutigen Welt, welche Leistung, welche Energie Leute aufwenden, um Hass und Fake News zu vermeiden.
Das ist das
Erstaunliche. Die Motivation, wo man sich denkt, wie kommt man eigentlich drauf, irgendwelche Sachen zu verbreiten? Aus welchem Grund? Was ist eigentlich die Motivation? Das ist dann eher, was mich wundert. Aber mein Gott, ist halt so.
Aber auf euer Amico, da bin ich schon ein bisschen gespannt drauf. Also ich sehe es irgendwie, aber irgendwie auch noch nicht. Ich bin da total, total neugierig drauf auf das Gerät.
Ja, was Amico auch zurückbringen soll, ist das, was man auch auf Amiga gemacht hat, wo man zusammen vom Fernseher sitzt oder vom Monitor sitzt und gemeinsam spielt. Mhm. Und zwar einfache Spiele, also einfach in Form von, man muss nicht eine Anleitung lesen, man muss nicht nur Tutorial durchspielen, sondern einfach 2, 3 Sätze und dann hat man es kapiert und dann geht man los. Wenn man mich fragt, ich habe das auch manchmal in Interviews gesagt, was will ich für Spiele spielen? Sagt, ich will eine Spiele spielen, wo man keine Anleitung lesen muss. Mhm. So. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was habe ich auf Amiga wirklich gerne gespielt? Tariken natürlich, Tariken 1 und 2 war natürlich Katakis, oder natürlich die Sachen von Kaiko, Apidia zum Beispiel, genial. Oh ja. Bevor Apidia hier, Frank Matzke, der Pixelmeister schlechthin. Und da war natürlich, oder die Sachen von Bitmap Bros natürlich.
Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Also ich habe das T-Shirt heute nicht umsonst angezogen. Ja,
die Chaos Engine zum Beispiel war natürlich genial. Oder auch gut Speedball natürlich. Und also da gab es, das war aber wirklich Amiga. Und man sagt, man setzt sich hin und spielt und hat Spaß und insofern ist bei Amico da schon eine Verwandtschaft da, wo man sagt, das Spielgefühl, das man damals hatte, das wollen wir eigentlich wieder zurückbringen.
Ja, und Spielen ohne Anleitung, das hatten wir ja damals schon ziemlich professionalisiert, sage ich mal.
Stimmt.
Aus Gründen.
Ja, aber könnt ihr euch noch daran erinnern, da gab es ja dann diese tollen Boxen mit Kopierschutz, so, gerade von Lucas ja. auch, wo man so ein Drehrad und ja. auch Rot auf Rot, damit man es nicht kopieren kann.
Ja.
Und
all diese aber Gäste. Es gab ja Kopiergeräte und es gibt eine witzige Geschichte, die haben Max und ich schon mal erzählt, das Spiel Gunship war ja hier, war da auf dem Cover zu sehen. Ja,
stimmt,
und da gab's auch so eine schöne Passwortabfrage, da gab es so Militärcodes mit so Unit-Symbolen von irgendwelchen Militäreinheiten gepaart, die musste man dann irgendwie entsprechend zuordnen, irgendwelche Totenköpfe, Blitze und so weiter. Die waren da im Handbuch abgedruckt und ja, wir haben, glaube ich, einen Nachmittag damit verbracht und haben in feinster akribischer Kleinarbeit diese Symbole mit dem Bleistift auf Kästchen Papier nachgezeichnet und dann
haben wir eben... Und die Zahlen haben wir nicht etwa einfach nur dahinter geschrieben, wir waren so stimmt, verrückt ja. und haben das per Schreibmaschine eingetippt. Also es sollte auch cool aussehen.
Ja.
Also ich habe mich eigentlich an die interessiert, weil solche Spiele, wo sowas dabei war, waren ich nie mein Fall.
Ich glaube, ich habe Gunship noch nie gespielt.
Nee, ich auch nicht.
Was nämlich ganz lustig war, weil das ist auch von Microprose und ich habe der Wild Bill Steele hat ja nach Microprose eine andere Firma gegründet, Spectrum Holobyte. Und ja. sein CEO damals, der hat gerade eben vor 2 Minuten hier per Skype angeklingelt bei mir, Phil Adam ist es. Und der ist jetzt unser CEO bei Intellivision. Und,
also den hast du gerade für uns abgewimmelt?
Den habe ich gerade abgewimmelt, ja. Weil,
für uns, sehr gut.
Der sieht halt, dass ich online bin. Und
dann schneiden wir das nicht raus.
Und er hat übrigens auch Tetris so in die westliche Welt gebracht. Er hat in Moskau die Lizenzen besorgt. Aber so klein ist die Welt von Gunship und Phil, also wie auch immer. Weil ich habe tatsächlich, aber Microsoft war ja damals groß und die waren ja gerade auch auf Amiga. Und Sid Meier und Silent Service und alles. Mensch, Meier. Lass uns mal weiterblättern.
Ja. Genau, hier werden jetzt die Spieletests einmal erklärt, wie hier getestet wird. Das brauchen wir uns, glaube ich, nicht weiter anschauen. Erstmal, hier steht auf der nächsten Seite, Amiga-Spielen macht Spaß, das stimmt. Und was ist das, so eine Handvoll Programme, die ich in meinem Leben noch nie gesehen oder gehört habe?
Ach, das ist so eine Anzeige vom Mediaverlag.
Ja, und wir haben uns angewöhnt, Sachen, die wir gar nicht kennen, die überspringen wir auch einfach.
Aber
ja.
jetzt kommt hier direkt das genau. Spiel des Monats, gleich Spiel des Monats, History Line 1914 bis 1918. Das haben wir in einer Sprechstunde schon mal kurz besprochen.
Haben wir kurz angerissen. Hat den Amiga Games Award gewonnen, steht hier.
Zu Recht. Und da habe ich Das habe ich schon mal erzählt. Ich habe mal in der Schule für ein Geschichtsreferat das Intro komplett abgeschrieben, wo so schön erklärt wurde, wie es zum Ersten Weltkrieg gekommen ist. Ich weiß nicht mehr, was ich dafür gekriegt habe, aber dieses Spiel hat mir ein Geschichtsreferat eingebracht. Also das ist schon ganz geil.
Soll noch einer sagen, das Spiel, dass er da nichts lernt. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil damals war ja Blue Byte war ja wirklich groß, die waren ja auch Great Courts Tennis und dann hatten sie ja Battle Isle und History Line war quasi dann was Neues und es war ja wirklich auch toll und ich weiß noch genau, weil auch Chris Hülsbeck damals, glaube ich, sogar den Sound gemacht hatte, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und insofern war das History Line schon eine geniale Geschichte damals. Ja, war toll, muss man sagen. Es war einfach toll, wenn man die Bilder auch sieht. Das sieht immer noch toll aus.
Das sah wirklich gut aus, ja.
Auch der Anspruch dahinter, muss man tatsächlich sagen, war auch toll.
Ja.
Programmierer war übrigens Bernhard Evers. Der ist ja jetzt als Dozent unterwegs, unter anderem.
Ich war ein bisschen irritiert, ob der Aufmachung des Spiels. Ich dachte, das wäre ein bisschen mehr Action.
Nee, es war ja ein richtiges Strategiespiel eigentlich für Battle Isle. Hatte nur da ein anderes Setting und da hier rechts, das sieht man eigentlich, das ist ja eigentlich von japanischen Konsolenspielen eigentlich abgekupfert gewesen, so unter uns.
Von Herzog 2, ne?
Genau, der Lothar Schmidt war ein großer Konsolenspieler und die haben das dann eigentlich bei Battle Isle so abgekupfert, sage ich mal, was ja auch nicht schlecht ist.
Nein, überhaupt nicht.
Ja, also insofern, die Japaner hatten ja damals auch ein paar tolle Ideen. Und was war für die Wertung damals, Mensch? Und dann, aber was ja noch viel besser ist, die Anzeige für das Amberstar von Talion dann daneben.
Oh ja.
die haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehabt und wir sind jedes Mal wieder begeistert von dem Ding.
Denn manche sagen, er sei besonders empfehlenswert, steht hier. Man sagt, der habe magische Kräfte.
Ja, wir sind auch jedes Mal an die Fernet Branca-Werbung von damals erinnert mit dem gezeichneten Adler.
War das eine Anspielung? Referenziert das auf Fernet Branca?
Das weiß ich nicht. Das müsste man jetzt die Leute von Talion fragen. Holger Flöttmann war ja damals, wir können die fragen. Holger Flöttmann war ja damals der Gründer von Talion. Aber damals, glaube ich, hat schon jemand anderes das übernommen gehabt. Ich weiß es nicht. Sah einfach nur cool aus.
Ja, auf jeden Fall. Also Ember Star habe ich ja leider nie gespielt, aber Ember Moon, das habe ich mit großem Genuss gespielt.
Eric Simon hat Ember Star und Ember Moon gemacht.
Also ganz, ganz, ganz tolle Spiele. Ja. Danach kommen wir zum ersten Review. Da gab es auch einen Amiga Games Award. The Humans.
Hab ich nie gespielt.
Ich kenne das. Ich habe das gespielt. Das war so ein bisschen wie Lemmings, ne?
Oder warte mal, war das nicht Vikings?
Eher so wie Vikings? Ja, stimmt. Ja, so eine Mischung aus Lemmings und Vikings.
Lost Vikings.
Ja. Genau, ja, Lost Vikings, genau. Irgendwie so.
Ja, Augenblick, Muselkandidaten, da sind sie ja. Mensch, ja, da ist doch hier ein extra Kasten. Lemmings und Trottlers, ja, das waren so damals. Ja, aber Mirage, ja gut. 90 Mark, unglaublich, oder?
Ja, diese, das finden wir auch immer ganz toll, immer wieder sich die Preise von damals anzugucken. Ich habe ja noch dadurch einen gewissen Wissen, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, was die Spiele damals gekostet haben, aber immer nicht dann lese, Games sind heute so teuer und bla. Und dann denke ich, ja, wir bezahlen jetzt mittlerweile, wenn du auf PlayStation guckst, 80 Euro für ein Spiel. Okay, damals hast du für so ein Spiel 90 Mark bezahlt, inflationsbereinigt, glaube ich, kommt das hin. Und die Spiele sind heute so aufwendig geworden. Also, ich finde nicht, dass Games zu teuer sind.
Finde ich auch nicht unbedingt. Doch finde ich eigentlich schon, weil bei uns kosten die Spiele unter 20 Euro für Amico. Nein, aber tatsächlich, ich weiß noch, mein teuerstes, also was haben damals die Neo Geo Spiele gekostet? Und ich
das da reden wir. Was kosten die heute?
Super Star Wars für Super Nintendo habe ich damals gekauft. Das hat, glaube ich, 130, 140 Mark gekostet. Was auch wert, aber insofern, wenn einer sagt, die Spiele sind so teuer, also weiß ich. Sehe ich auch nicht. Es gibt dann doch Sachen, da kann man sich nicht mehr dran erinnern.
Nee, Robosport, keine Ahnung.
Muster von Bomiko. Wir hatten das getestet, HI, Halleluja. Hans Ippisch.
Aha.
Bomiko, der Adi Boyko lebt ja jetzt in Israel, der ist jetzt gerade wieder Großvater geworden übrigens. Der war der Gründer und Inhaber von Bomiko aus Frankfurt, in der Nähe von Frankfurt waren die. Ach ja.
Das sagt mir gar nichts. Das
sieht auch wirklich nicht schön aus.
Nee, nicht wirklich. Ja. Aber jetzt gehen wir noch weiter aufs schwarze Auge.
Ja. Ich habe dieses Spiel geliebt. Ich habe es auch auf dem Amiga durchgespielt. Das fand ich so, so toll. Das Spiel auf dem PC habe ich mir die ganze Reihe dann danach später auch gekauft tatsächlich. Also auf dem Amiga natürlich auch die Sicherheitskopie und so. Also war ja nur eine Sicherheitskopie.
Genau. Damals hätte man eigentlich gedacht, das wird echt toll mit Attic und die... Und aber es ist dann doch irgendwie anders gekommen.
Was ich echt schade finde, ich finde, das hatte sowas von einem frühen Open-World-Spiel für mich, ohne echt Open-World zu sein. Aber ich fand das ganz toll, ich fand die Musik toll, ich fand das Setting gut. Ich habe auch so DSA gespielt.
Hier auch schon mal der Vergleich, es wird verglichen mit Ember Star und Eye of the Beholder. Also es war schon gut. Aber was, glaube ich, ein bisschen das Problem war in Deutschland eigentlich, der deutsche Markt war insgesamt ein bisschen zu klein eigentlich. Da hatte man als Unternehmen mit englischsprachigen Titeln ein bisschen mehr Chancen. Oder in Amerika natürlich. Und der war ein bisschen zu klein und die Raubkopierer waren doch ein bisschen zu zahlreich.
Ja, das stimmt leider.
Auch ein Turrican zum Beispiel, muss man sagen, hat er einen unglaublichen Ruf und jeder liebt es. Nur wenn man tatsächlich dann wohl die Verkaufszahlen kennt, dann muss man sagen, ich war das eigentlich enttäuschend. Also ich weiß nicht noch, was ich verkauft habe von meinem Spiel auf C4 und das ging noch. Aber es war halt schon sehr viel Raubkopie, wo man dann sagt, gut, das war jetzt so, hätte man mehr verkauft. Nur der Aufwand, also andersrum wieder, der Aufwand, der betrieben worden ist, es war halt schon immer sehr riskant. Und eigentlich war aber damals Deutschland technisch echt auf der Höhe und konnte mithalten. Wenn man heute guckt, jetzt bei diesen AAA-Titeln, wo da deutsche Studios stehen, also damals hatten wir ja ein paar namhafte Teams und Ding, das ist heute schon ein bisschen schwieriger zumindest. Zwar haben die natürlich schon lokal noch Bedeutung, aber nichts jetzt, was wirklich auf dem Weltmarkt mitmischen könnte.
Aber das schwarze Auge, super Spiel auf jeden Fall. Ich habe es auch total gern gespielt, weil es einfach eine tolle Übersetzung war von dem Pen and Paper, das schwarze Auge. Und was mir ehrlicherweise mit am meisten Spaß gemacht hat, war die Charaktererstellung am Anfang und die wahnsinnig gute Musik, die dabei zu hören war.
Ja, die war ganz toll.
Das war wirklich legendär. Die konnte man dann auf der CD-Version, später auf dem PC auch sogar in den CD-Player liegen.
Ja, das stimmt. Der erste Track war der Datentrack und ab Track 2 hat so quasi den Soundtrack auf CD. Das war ganz toll.
Das hatte natürlich schon auch damit zu sehen, dass Guido Henkel, so der Gründer von Attic, dass der natürlich auch ein eigentlich Musiker war. und da eine große, sehr viel Wert auf Musik legte. Ha, aber ich habe Sound 50% hat das bekommen. Mein Schweiner, Lutz Mali, glaube ich, hat er geheißen. Aber so, ja, ja. Wobei, vielleicht war das der Ingame-Sound und nicht
das hier. Das kann sein, ja.
Ja, soundtechnisch habe ich das auch nicht gut in Erinnerung, aber musiktechnisch halt schon. Ja. Und ich fand, war ein tolles Spiel. Grafisch, ja, 78 ist okay, ist keine Grafikbombe gewesen, war aber okay. Aber ja, das Spiel an sich, Gameplay 90, das passt total. Motivation 85, finde ich, passt auch total. Also ja, ganz, ganz tolles Spiel. Hat damals 110 Mark gekostet.
Ja, es war eine tolle Lizenz natürlich auch. Schwarze Auge, also das war schon
ganz, ganz toll.
Ah, jetzt kommen wir gleich zum nächsten, Goblins 2. Also Goblins war ja damals echt genial. Die waren ja so toll animiert und alles. Das war echt lustig, das weiß ich. Also da hatten die Franzosen, die hatten es damals echt drauf, muss man wirklich sagen.
Auch die Franzosen, genau wie du gerade über die Deutschen gesagt hast, dass die damals so ein paar, in Anführungsstrichen, für damalige Verhältnisse, AAA-Studios hatten, hatten die Franzosen auch so ein paar. Ne?
Ja, wobei also, muss ich dann tatsächlich sagen, mit Ubisoft haben die ja heute auch ein Unternehmen von Weltruf, das da wirklich ganz oben auch mitspielt.
Auch Delphin Software, was da in Erinnerung
genau, ist. Genau, ich musste Flashback auch sofort an Delphin und Flashback und Another World und so. Das war einfach der Wahnsinn. Ich habe tatsächlich Goblins die Demo versucht zu spielen. Ich war da irgendwie noch zu doof dafür, zu jung. Ich habe es nicht verstanden und ich habe die Goblins-Reihe nie wirklich gespielt. Würdest du sagen, dass man die heute noch spielen kann?
Weiß nicht. Es war eigentlich damals witzig. Es war halt einfach schön anzuschauen. Es war jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll, aber es war damals eine ungewöhnliche Mischung eigentlich.
Weil die Charaktere sich so lustig bewegt haben.
Das war eigentlich toll. Das war eigentlich die Besonderheit. Wobei, das hat sich natürlich dann relativ schnell abgenutzt. Aber die waren schon, das war schon toll gemacht. Das ist ja oft bei französischen Sounds so, dass die Kunst, dass das ein bisschen im Vordergrund ist, weil man sagt, eigentlich ist der Spielgehalt, da war dann nicht so viel, aber es war schon toll.
Ja, Goblins 2 hat damals 84 insgesamt, 85 Gameplay. Ja, das ist ja auch von dir getestet worden. Mhm. Würdest du das heute immer noch so unterschreiben oder würdest du ein bisschen weniger geben?
Nö, ich glaube, das war schon fair. Ich lese hier gerade, es ist ein Spiel für die ganze Familie und denken muss auch für kleine Kinder zu empfehlenswert.
Oh, na denn.
Kannst du ja mal testen mit deinen Kids.
Und hier eine Anzeige, schwarze Auge.
Ach, das schwarze Auge, ja. Daneben haben wir X und Hop Software zu Wahnsinnspreisen. Das ist sowas, wo wir auch immer mal ganz gerne drauf gucken, halt um die D-Mark-Preise nochmal zu vergleichen. Und meistens suchen wir uns irgendein Spiel aus und wir gucken bei jedem und dann küren wir am Ende der Folge den günstigsten Anbieter.
Hier haben wir ja die C64-Kassette, C64-Diskette. Halleluja.
Das ist total verrückt.
Ja, das hatten die wenigsten noch im Programm in der Zeit. Da gibt es nur so ein paar noch.
C64-Diskette, Ralf-Glau-Edition. Halleluja.
Ja. Oh Mann.
So, gehen wir mal weiter.
Ja.
Rampart haben wir da.
Das habe ich nie gespielt.
Ich auch nicht.
Ich auch nicht wirklich. Also
ist auch nicht von dir, dann glauben wir dir.
Aber war damals eigentlich bekannt. Tetris.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, namentlich kenne ich das auch, ja.
Aber sagt mir jetzt auch nicht mehr viel.
Wobei ich es immer mit Rampage verwechsel.
Stimmt, ja, ich auch.
Rampage war geil.
Das war cool, genau.
Das war toll, ja.
Aber jetzt kommt auch was Geiles auf der nächsten Seite. Der Joker on the Run, The Legend of Kyrandia.
Oh, die habe ich geliebt, weil ich hatte zu Brad Sperry einen tollen Kontakt. Damals in London habe ich den getroffen und kennengelernt. Und die haben ja später dann eben Command & Conquer gemacht von Westwood. Mhm. Ja, das war schon toll. Also die haben ja Legend of Kyrandia gemacht und danach eben, und dann Dune war ja eins der nächsten. Dune auch auf Mega Drive und später nach Dune 2 haben sie dann Command & Conquer gemacht. Aber die waren damals echt toll.
Ja, das stimmt. Ich habe die erst ehrlicherweise im letzten Jahr, glaube ich, mir bei Good Old Games mal besorgt, die ganzen Teile, und angefangen zu spielen. Ich habe die irgendwie auf dem Amiga so ein bisschen verpasst und war auch immer noch sehr angetan. Das sieht wirklich sehr, sehr hübsch aus und hat eine ganz tolle Atmosphäre. Also da werde ich auf jeden Fall nochmal dranbleiben.
Ja, wir haben ja eine Reihe, die nennt sich Ehrenrunde, wo wir Klassiker, die wir damals verpasst haben, nachholen in der heutigen Zeit und uns dann ausgiebig über das Spiel unterhalten. Und Legend of Kyrandia ist auch schon das eine oder andere Mal gefallen.
Kyrandia, das glaube ich, sollte man auf alle Fälle aufnehmen. Also das ist auch schon toll.
Ja, guck mal, wenn der Hans das auch sagt, dann ist das auf jeden Fall mal eine Ehrenrunde wert. Also wir sagen das über viele Spiele, aber...
Nee, aber das ist wirklich... Ja, nee, das war schon bemerkenswert. Das war noch die Zeit, wo auch US-Unternehmen Amiga-Versionen gemacht haben. Es hat ja dann nicht mehr so lange gedauert, muss man ehrlicherweise sagen. Es ging ja dann... Mhm. Also ich habe, als ich jetzt auch geguckt habe, allein auf die Titelseiten, als ich geguckt habe, so als Vorbereitung, wo man dann relativ schnell sieht, dann kam ja noch Indiana Jones, und aber es war ja dann... Ja, also ab 94 war da ja nicht mehr so viel dann.
Ja, ich kann mich da auch noch daran erinnern. Ich habe ja Indiana Jones, das habe ich mir damals ja tatsächlich auch für einen Amiga gekauft. Ich habe es dann mit meinem Amiga leider auch verkauft. Ich habe die Box nicht mehr, was mich sehr ärgert aus heutiger Sicht. Und ich habe dieses Spiel, ich habe da hingefiebert auf Indiana Jones 4. Ja. Weil ich großer Indie-Fan bin, weil ich großer Adventure-Spieler gewesen bin. Und dann kam, was war das erste dann? Day of the Tentacle, glaube ich, kam danach, ne?
Ja.
Und da weiß ich noch, dass ich mit einem Schulfreund damals gesprochen habe, dem Nikolai, Nico, und noch gesagt habe, ah, vielleicht machen sie es ja doch noch für einen Amiga. Und wenn man die Grafik ein bisschen runterschraubt, und er meinte, nein, das geht nicht mehr auf dem Amiga.
Und er hat recht.
Grüße gehen raus.
Ja, aber es war halt einfach, man hätte es schon, aber das hat sich nicht mehr gelohnt einfach.
Ja, wirklich, wirklich sehr, sehr schade. Also in Anführungsstrichen. Schade, dass sich sowas wie der Amiga 1200 oder die Folgegeräte nicht durchgesetzt haben. Wehmütigkeit.
Motorhead, das Spiel, Halleluja. Oh,
das hatte ich auch tatsächlich.
Ehrlich?
Ja, ja. Das war, also ich hatte es, weil es eben Motorhead hieß. Aber ich glaube, die 43% sind da echt gerechtfertigt. Ich habe da auch keine guten Erinnerungen dran.
Lemmy Mania.
Wird Lemmy jetzt im Himmel spielen, vermutlich.
Ich glaube nicht, der hat bestimmt mehr Geschmack, als dieses Spiel zu spielen, oder?
Und da gab es ja dann auch noch so Blues Brothers und sowas. Ne? Gab's auch
ja, Blues Brothers von Fox. Wie hießen die? Titus of Fox hier. Wie hießen die denn nochmal? Der Publisher, der Developer, ich weiß es nicht mehr, die Titus the Fox gemacht haben.
Ah, ja, ja, okay. Es
ist, und ich glaube, von denen war auch das Blues Brothers Spiel.
Okay. Wie sind die nicht Titus?
Ja, ich glaube, stimmt, hast recht.
Wie naheliegend.
Aber das seit schon ein Psygnosis-Spiel, und das man sich nicht erinnern kann. Erstaunlich, oder?
Cytron, nächste Seite, genau. Schlichte Grafik, knifflige Action. Das sagt mir auch überhaupt nichts.
Nee.
Psygnosis.
Normalerweise kennt man doch alles hier.
Eigentlich schon. Aber die haben ja auch so viel gemacht, ne? Die waren nicht so umtriebig wie Ocean, die wirklich jeden in Anführungsstrichen Scheiß gemacht haben. Die waren eher so auf Gremlin Graphics Niveau, würde ich sagen. Die
sind dann natürlich von Sony übernommen worden sind und verpflichtet worden sind, auf PlayStation tolle Sachen zu machen, wie Wipeout und Destruction Derby und Co.
Wobei Wipeout ja nicht schlecht war.
Ja, Wipeout, Wipeout und Destruction Derby waren toll. Also ohne Psygnosis als Entwicklerstudio für PlayStation hätte PlayStation nicht diesen Erfolg gehabt.
Mhm.
Toll, also die waren schon toll.
Unsterblich geworden mit Lemmings zumindest.
Ja, definitiv.
Ja, für alle Zeit, definitiv. Agony, grafisch zumindest.
Ja.
Ja, richtig. Definitiv.
So, dann haben wir hier Lümmel auf Abenteuertour, Nicky Boom, auch nie gehört, ehrlicherweise.
Nee, kenne ich auch tatsächlich nicht.
Aber damals gab es viele so, ich schließe gerade das Intro, BC Kid, Fire and Ice war auch genial.
Das war toll, das war ein ganz tolles Spiel.
Andrew Braybrook, glaube ich, hat gesagt, Fire and Ice war richtig genial. Und BC Kid war die Umsetzung von PC Engine von Factor
5
auch toll. Bonk, genau.
Mhm. Naja, Fire and Ice war tatsächlich auch so eins der Spiele, wo man sich, man hat sich ja auf Amiga immer ein Jump'n'Run gewünscht, à la Mario oder Sonic, und das war so ein Spiel, das kam da schon relativ nah ran.
Es war sogar besser, eigentlich kreativ sogar, finde ich. Also Fire and Ice war echt toll damals.
Ja, grafisch ganz toll mit den Schlüssel finden. Ja, da habe ich auch sehr, also man konnte ja nicht abspeichern. Das war echt doof. Das Spiel hat zu lange gedauert.
Nein, Nicky Boom, 62%, da muss man sagen, naja. Ja, hier, das sehen wir doch hier im Vergleich BC Kid. Und ein Referenzspiel ist unumfechtbar. Ich glaube, das war meine enge Freundschaft mit Factor 5, glaube ich. Also Fire and Ice, tatsächlich Andrew Braybrooks Megaspiel. Andrew Braybrook habe ich ein paar Mal getroffen damals in England. Megaspiel. Der hat ja Uridium gemacht und Paradroid und zum Beispiel. Davon haben wir Jim Power, da gab es eins. Trotz Spaceback-Musik, genau.
Ja, ganz toll. Die haben wir haben auch ein Format, Themes Like Yesterday, da spielen wir alte Videospielmusik ein. Und da habe ich tatsächlich Jim Power einmal verwurstet, ja, weil cool. Ganz, ganz groß. Und Philippe hat, obwohl er kein Amiga-Konnoisseur ist, tatsächlich Chris Hülsberg erkannt, aus der Musik heraus.
Aber er ist Musik-Konnoisseur.
Ja, Musik-Konnoisseur ist er. Also er hat ja auch mal ein bisschen Musik studiert. Also,
das sagt Chris Hülsberg nie. Das sagt Chris Hülsberg nie, aber er ist einfach genial.
Ja, auf jeden Fall. So, danach. Ich kann mich an die Grafik erinnern, Welt der Schatten, Shadow Worlds.
Das sagt mir gar nichts. Erinnert mich ein bisschen an Space Crusade, wie ich bin, aber sagt mir nichts.
Chrysalis, auch wieder Franzosen.
Die kenne ich gar nicht.
Wird hier verglichen mit Amberstar und Eye of the Beholder 2.
Hat der Thorsten getestet, 81%. Er war auch Anzeigenverkäufer.
Okay, lädt zum Weiterblättern ein.
Also ist er dann doch nicht so arg hängen geblieben.
So, jetzt haben wir hier Mel Gibsons Pixel-Auftritt. Lethal Weapon. Natürlich grandiose, geniale Filmreihe, die ich abgöttisch liebe. Das Spiel hat 71% bekommen.
Naja. Ja, du hast ja vorhin schon gesagt, es war so ein Solala-Spiel irgendwie.
Ja, ja, so, wo man sagt, ja, nichts Besonderes. Es macht.
Genau.
Es ist jetzt, ich meine, da gibt's, es ist besser sowas als ganz schlimm. Wobei, Lethal Weapon ist ja gerade in aller Munde. Da soll ja jetzt doch mal eine Fortsetzung nochmal kommen. Also eine richtige mit Mel Gibson auch. Und lustig ist, eines hatte ich gestern gelesen. Der Danny Glover, der andere Schauspieler, der hat gesagt, ich bin so alt für diesen Scheiß.
Ja.
Und damals, als er das gesagt hat, 41 angeblich. Ich habe es jetzt einfach mal geglaubt, was man halt im Internet so liest.
Ja, der war tatsächlich noch, also im Film soll er ja schon 50 sein, aber eigentlich war er da erst Anfang 40, das stimmt.
Genau, man sagt so, Halleluja, damals war er zu alt für den Scheiß. Und jetzt soll er doch aus den drei Kassen-Hits. Naja, das hat er aber auch damals schon gut gemacht. Wir haben halt bekannte Lizenzen genommen und haben halt solide Sachen abgeliefert. Hat eine gewisse Zeit ja auch funktioniert.
Irgendwann wurden sie dann faul und dann ist das auch aufgeflogen.
Ja, über Ocean haben wir ja tatsächlich auch schon mal eine Folge gemacht.
Ja.
Das war schon, das Logo kannte auf dem Amiga einfach jeder.
Ja.
Das hat nicht für Qualität gestanden, aber sah einfach toll aus. Also das Logo sah toll aus. Das mochten wir sehr.
Ja, und hat natürlich mit den Titeln auch einfach gezogen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Terminator 2 habe ich zum Amiga dazu bekommen von meinen Eltern, netterweise.
War auch sehr mittelmäßig.
Ja, war auch mittelmäßig, aber ich hab's so oft gespielt, dass ich es irgendwann konnte und durchgespielt habe tatsächlich.
Ja, man hatte ja auch nicht so viel.
Ja, wir hatten ja nichts.
Nigel Mansell World Championships.
Wow. Du bist doch großer Rennspiel-Fan.
Bestimmt, ja. Und Gremlin hat ja später dann auch tolle Rennspiele gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, die geheißen haben von Gremlin. Da gab es eine tolle Rennspielreihe von Gremlin. Lotus, da ist es ja. Da ist es ja. Lotus, die Lotus-Reihe, die war wirklich genial.
Ja, oh ja, die war ganz toll.
Und hier interessant, dass sie eigentlich mit Nigel Mansell nicht so toll waren. Ja, 69% war eigentlich relativ vernichtend, muss man sagen.
Ja.
Da also steht ja auch, aus dem Hause Gremlin, dann zwei Player-Optionen, fließende Grafik und Kurs-Construction-Kit, dem Nigel auf und davon. Ja, also insofern.
Ja. Ja. Nur Mittelklasse.
Ja, Lotus 3 war das bessere Spiel, definitiv.
Weil ich großer Fan von Lotus 2 war, muss ich sagen.
Ja, stimmt. Du bist eher so der Lotus 2-Mensch. Ich finde ja den Soundtrack von Lotus 3 einfach über alle Maßen fantastisch.
Nee, da bin ich bei Teil 2.
So, hier haben wir diverse Helpline. Können wir ja auch nochmal anrufen, ne?
Ja, rufen wir an.
Ja. So, die Charts. Charts sind immer ganz spannend. Wir nehmen immer die Top 10 oder beziehungsweise die Top 20, die nehmen wir immer. Da haben wir auf der 20 Zool.
Oh, das war geil. Das war ja quasi das Sonic von Gremlin.
Ja, das stimmt. Aus heutiger Sicht, ich habe das vor einiger Zeit mal angespielt, es steuert sich schon echt slippery. Also es, aber es ist auch so, Steuerkreuz nach oben und springen. Wenn man irgendwann mal auf Konsole gewechselt ist, das kann man nicht mehr, das geht nicht mehr, das kann man nicht mehr spielen.
Glaub nicht.
Das Muskelgedächtnis hat sich einfach so an Button für Springen gewöhnt. Das ist ganz schwer, sich da wieder dran zu gewöhnen.
Ja, es ist ein relativ stressiges Spiel auch. Ich habe es auch mal angezockt. Mag Zool auch eigentlich, mag den Charakter total gerne.
Ja, du liebst den ja sogar. Du hast das ja sogar auf eBay nochmal nachgekauft.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
War auch schon so gab es nicht so eine Bonbon-Version, so eine knallbunte?
Ja, der erste Level. Das ist.
Ah, ja, Chupa-Chups, ja, Zuckerstangen und sowas.
Ja.
So, auf der 19 haben wir España 92 von Ocean. Vermutlich ein Fußballspiel.
Wahrscheinlich.
Kenn's nicht.
Auf der 18 haben wir Dyna Blaster. Das war
überragend,
ja. Bomberman auf dem Amiga. Ach, war das großartig.
Ja. Vor allem mit bis zu 4 Spielern, glaube ich, sogar möglich, ne?
Ja, das war, das Lustige ist ja, ich suche das gerade hier raus. Es gibt ja für Amico, arbeiten wir an einem neuen Dino Blaster. Das ist eins von den ersten 8 Spielen, die als physisches Medium erscheinen werden.
Oh, cool.
Ja, oh, Mick, wo ist es denn? Und so als Hintergrund, ich kann euch das sogar zeigen. Könnt ihr das erkennen?
Mhm. Ja. Oh ja.
Sieht sehr cool aus.
Das ist die Verpackung. Und das ist tatsächlich so als Hintergrund, der Stefan Behrensen ist ja der Gründer und Inhaber von BBG Entertainment aus München. Der macht schon seit 30 Jahren Spiele. Der ist nach seinem Abitur mit Andreas von Gschinski und unter anderem nach Japan geflogen und hat dort im Software-Shop in Tokio welche von Hudson Soft kennengelernt. Mhm. Und die haben ja auch Bomberman gemacht, und Bomberman für Konami hat das ja dann weltweit veröffentlicht. Und in Europa hieß es ja damals nach den Bombensachen Dino Blaster. Und
Moment, da muss ich mal ganz kurz einhaken. Weswegen hieß das Dino Blaster? Du hast das gerade so in dem
Bombenattentat in London waren doch damals.
Ach, deswegen. Wir haben ja schon mal kurz über das Spiel gesprochen und da habe ich mich nämlich noch gefragt, warum haben die das umbenannt?
Also das war jetzt meine Erklärung, vielleicht was auch anderes, aber das war aber das Neuliegende damals. Und
lustigerweise, ja, okay, das kann natürlich sein.
Und lustigerweise war aber tatsächlich so, da hat er immer sehr engen Kontakt auch zu den Leuten von Hudson Soft, bis heute übrigens, der Stefan Behrens, ein ganz toller Macher auch. Und der hat dann erfahren, dass Konami diese Markenrechte nicht mehr verlängert, sprich, dass Dino Blaster frei geworden ist. Mhm. Und dann hat er sich das gesichert, hat übrigens ihm gehört auch Boulder Dash zum Beispiel. Oh. Und deswegen, er hat den Markennamen Dino Blaster und ich war da vor 2,5 Jahren mal bei ihm in München und haben uns angeguckt, was er so machen könnte. Und das Nummer 1 Spiel, was wir dann rausgepickt haben, was er für Amico machen soll, war Dino Blaster. Und weil wir jetzt quasi eine Neuauflage von Bomberman haben für bis zu 4 Spieler gleichzeitig, weil es einfach toll ist. Und ja, und hier steht es ja auch von Ubisoft, Platz 17.
Ja, es ist wirklich eines dieser Spiele, wo du vorhin gesagt hast, Spiele, die man einfach zusammenspielen kann mit der ganzen Familie möglicherweise oder auch mit Freunden.
Das war toll, das haben wir auch in der Redaktion damals gespielt, bei Computing. Das haben wir dauernd gegeneinander gespielt. Und eins meiner Lieblingsspiele übrigens damals war Mad TV.
Auf 17 haben wir es gerade, ja, Mad TV.
Hat Ralf Stock produziert für Rainbow, also Mad TV habe ich auch geliebt. Mad TV fand ich echt toll.
Ich habe das nie verstanden. Ich habe es immer wieder probiert, weil ich halt als so ein Film-Nerd als Kind schon war. Ja. Ich habe Filme schon immer geliebt. Ja. Und ich habe es immer wieder probiert und ich wollte dann irgendwie, ich glaube, den weißen Hai konnte man einkaufen. Und dann habe ich probiert, so die coolen Filme auch am Anfang schon zu kriegen. War natürlich komplett falsch. Ich habe es einfach nicht verstanden.
Das Geld war weg und dann kommt man nicht weiter, ja.
Genau, dann war man irgendwann, dann ging das ganz schön schnell, dass man pleite war. Aber ja, ich kann mich auch noch gut an das Spiel erinnern. Und dann haben wir auf der 16 haben wir einen Epic von Ocean. Epic, ja. Das war doch so ein Elite-Klon irgendwie?
Ach, ich weiß es gar nicht mehr. Oh, da muss ich jetzt sagen, also jetzt bei Epic fällt mir jetzt eigentlich nur ein Pixar-Film ein oder so ein, aber Epic von Ocean? Wow, Ocean, was war denn das? Space Combat Simulation developed by Digital Image Design, published by Ocean. Ja. Space Combat Simulator, ja.
Ja, genau. Kann ich, ja. Wir haben hier auch gerade ein paar Screenshots. Ja, kann ich mich ganz dunkel dran erinnern.
Ja, okay. Artist Martin Kenwright. Der Martin Kenwright, der war mal ein guter Freund von mir. Die haben mir danach so diese Rennspielserie gemacht auf PlayStation. Wie hat die geheißen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah, egal. Ja, aber jetzt, aber das sieht mal, das verdrängt manche Sachen komplett.
Dann auf der 15 haben wir Fire and Ice, haben wir gerade drüber gesprochen. Ja. Und auf der 14 Lemmings haben wir gerade auch schon mal kurz angerissen. Und Lemmings, wow, ja, natürlich. Also einer meiner All-Time-Favorites, eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Lemmings in jeder Variante. Ich persönlich fand den zweiten Teil immer cool. Ich weiß, der war immer verrissen und verschrien. Ich mag den eigentlich total gerne.
Ja, war ja. Nee, Lemmings 2 war brillant. Lemmings generell, also.
Es gibt ja immer so Spiele, die eine Plattform definieren und ich finde, Lemmings ist eines dieser Spiele, die den Amiga definiert haben.
Ja, auf jeden Fall.
Definitiv, also Lemmings, Turrican 2, Chaos Engine, das waren so die Titel. Cannon Fodder von Sensible.
Wobei Cannon Fodder tatsächlich, ich habe es mal auf dem Mega Drive gespielt, ich habe es fürs Mega Drive und man kann es auch mit Controller spielen. Es ist schon okay. Es ist natürlich besser mit Maus, aber es geht auch mit Controller. Ja. So, dann haben wir auf der 13 Battle Isle, haben wir eben auch schon kurz angerissen, als wir über Historyline gesprochen haben. Auf der 12 haben wir Formula One Grand Prix von Microprose. Das habe ich auch ein bisschen gespielt. So in der Zeit, als es mit Schumi so losging, da habe ich viel Formel 1.
Ja, ich war damals auch 1,93, ich war damals auch eingeladen, als ich Sega Magazin übernommen hatte. Sega war ja Sponsor von Williams auch.
Oh, ja.
Da war ich dann zweimal auch bei Hockenheim mit dabei, gerade als hier Michael Schumacher.
Du kennst auch Gott und die Welt, ne?
Nee, aber ey, mein Gott, man muss nur alt genug werden, dann kennt man ein paar. Da fällt es einem dann so ein. Aber es war schon, Formel 1 war ja aber damals auch toll. Also ich habe ja generell die Formel 1, Geoff Crammond, die Spiele auch wirklich gerne gespielt.
Und ja. Dann haben wir auf der 11 Pinball Dreams, auch noch so ein Ding, was den Amiga vielleicht auch ein bisschen mitdefiniert hat.
Ja, die Nachfolgefilme von Houston, die ja Uridium gemacht haben, 21st Century. Aber Pinball-Spiele waren ja damals schon auch wichtig, sehr wichtig.
Pinball Dreams und Fantasies, das war ganz, ganz stark. Ja. Also das waren super Spiele.
Ja. Auch die Musik natürlich Wahnsinn. Und das war auch so ein Spiel, was man immer gerne mal gezeigt hat, wenn man Besuch hatte und die dann keinen Amiga hatten oder kannten. Das hat man gerne rausgeholt. Das war echt beeindruckend.
Die nur so ein PC ohne Soundkarte hatten, diese armen Menschen.
Ja, ja, ja.
Weiter hier, der Airbus, ja, habe ich irgendwie nie ganz verstanden, wieso das jemand spielen wollte, aber gut.
Nee, gibt mir auch. Okay, da sind wir alle drei auf einer Welle. The Humans ist neu auf der 9, hatten wir eben auch schon.
Dann hier, Pinball Fantasies, das war so der neue Teil.
Auch geil. Ich kann die alle nicht so richtig auseinanderhalten, aber ich fand alle gut.
Ja. Das war ja auch gleich, das war ja nur ein anderer
Tisch. Andere Tische.
Ja. Auf der 7 haben wir Monkey Island 2. Okay, das ist natürlich eines der besten Spiele aller Zeiten. Also ja. Monkey Island 2 kann man heute immer noch genauso gut spielen wie damals, wenn man mit Pixel-Grafik zurechtkommt. Ansonsten ist das einfach ein großartiges Spiel.
Ja. Civilization von Sid Meier Civilization ist ja bis heute eine tolle Spielemarke.
Ich hab das geliebt. Auf dem Amiga, ich habe Civilization rauf und runter gespielt und Civilization 2 auf dem PC dann später. Also das waren die beiden Spiele, die ich am meisten gespielt habe. Zeitfresser ohne Ende.
Und Sensible Soccer fand ich immer besser als Kickoff, viel besser als Kickoff.
Wir beide sind ja eher so die Goal-Typen.
Genau,
ne?
Wie stehst du zu Goal?
Auch Dino Dini, ja. Denn mit dem hatte ich verhandelt, weil er wollte ein neues Kickoff machen für Amico, aber er hat überzogene Forderungen gehabt.
Ah, okay.
Ja, nein, wenn John Hare ist da ein bisschen umgänglicher von Sensible Software. Nein, das war ja damals, ich meine, Kickoff war ja etwas, was ja wirklich eine ganz neue, es war ja eine ganz neue Art von Fußballspiel, muss man einfach sagen. Und dann war ja toll, waren ja beide Sachen toll. Also mir war Sensible Soccer immer lieber, aber Goal und Dino Dini, das Kickoff, das waren schon tolle. Vor allem einfach so schnell und rasant, das muss man einfach sagen.
Auf der 4 haben wir den Bundesliga-Manager Professional. Wir bleiben also bei Fußball.
Das war so ein ureigenes deutsches Genre eigentlich. Da
war, ja, habe ich Jahr nie verstanden.
Jahr für Jahr. Wobei es gibt immer noch heute noch den Championship-Manager, glaube ich, in England, der immer noch abräumt. Aber ich habe damals von Kevin Toms, glaube ich, hieß der, den Football-Manager immer gerne gespielt auf dem C64. Ich fand es einfach immer toll, den Football-Manager und dann die eigene Mannschaft nach oben. Es war schon so ein typisch deutsches Ding eigentlich, aber ja, war toll. Also damals ja die Dinge, ich meine, Electronic Arts hat ja dann für FIFA-Manager, gab es ja lange Jahre. Anstoß hatte doch Ascom dann gemacht. Es waren Dinge, die haben sich hunderttausende Mal verkauft in Deutschland. Mhm. Das war schon beachtlich. Ich meine, in Deutschland gab es ein paar Marken, die unglaublich liefen. Es war die Sieder zum Beispiel und dann waren es diese Fußballmanager. Oh ja. Das haben die Deutschen schon geliebt. Und von ein paar, wenn so ein Spiel so über 100.000 Mal sich verkauft hat, konnte man schon gut davon leben. Das war schon der Hammer. Hat sich aber leider nie, das war ein bisschen das Problem, wenn man an den Bundesliga-Manager hat und gedacht, der Mensch hat das aber natürlich in England kein Schwein gekauft, sondern Amerika.
Mhm.
Das war immer schade. Ja.
Auf der 3, 1869 von Max Design, finde ich auch super, habe ich auch total gerne gespielt.
Ich habe es nie gespielt.
Ja gut, das ist ja eigentlich der Vorgänger von Anno. Die ganze Anno-Reihe ist ja
quasi. Ja, stimmt.
Auf der 2 Lotus 3 haben wir auch gerade schon.
Kurz. Krasser Aufsteiger, ne? Ja. Von der 18 auf die 2 gesprungen, hallo.
Stimmt, steht da auch Aufsteiger, ja?
Ja, das muss man mal würdigen. Also von der 18 auf die 2 ist schon gut.
Ja, das stimmt.
Und auf der 1 haben wir, Hans, du darfst es gerne sagen.
Der Patrizier. Kann ich noch eine schöne Geschichte erzählen? Ich weiß noch genau,
als
Holger Flöttmann hatte ja vorher Talion gegründet gehabt und ist dann bei Talion ausgeschieden. Und er kam dann, wir hatten unser Büro damals noch in den Schwarzenbruck, das ist so ein Vorort von Nürnberg, so ein Kellerbüro war das noch. Und da kam dann der Holger Flöttmann an mit seinem weißen Porsche, dem VW Porsche, und hat uns dieses Spiel gezeigt. Es war, war ja damals was Neues, dieses Spiel. Und es war ja tatsächlich wirklich, wirklich toll. Na, Enzo, hopp, hopp.
Oh, ein Hund.
Der Hund ist reingekommen und der will, glaube ich, jetzt auf seine Couch.
Hallo, Enzo.
Hopp, hopp, Enzo. Komm, hopp, hopp. Ja, auf alle Fälle. Und der Patrizia hat er dann auch richtig gut abgeräumt. Und jetzt seht ihr ihn, glaube ich.
Ja, ja. Enzo.
Hat er auch richtig gut abgeräumt, der Patrizia. Und da kam ja dann, Ascon kam ja dann, oder später hieß er dann Ascaron, kam ja dann wirklich viele tolle Spiele hervor, muss man ja sagen. Also insofern, der Patrizia da auf Platz 1, das war schon ein toller Erfolg damals, also für Holger Flöttmann. Holger Flöttmann hat ja für mein allererstes Spiel, The Soldier, die Sprites gemalt in Level 3 übrigens. Chris Hülsbeck hat die Musik gemacht.
Chris Hülsbeck macht Musik, der Kollege hier, der den Patrizia gemacht hat, malte die Sprites. Nun, du kennst nicht Gott und die Welt, also bitte.
Ja, ja. Wie gesagt, man muss lange genug unterwegs. Nein, das ist ja in der Tat auch schön eigentlich. Vor allem, ich spreche mit all diesen Leuten auch noch. Und eins ist ja auch ganz schön, dank der Social Media, die es heute gibt. Ja, ich finde dann nicht alles gut, aber eins ist tatsächlich gut, dass man mit Leuten auch Kontakt hat, auch die Christine Doe zum Beispiel, damals bei Rainbow Arts war, heißt jetzt Christine Doe, der lebt in Amerika, also da ist zumindest Social Media gut, dass man mit Leuten, mit denen man vor langer Zeit mal zu tun hatte und dass man mit denen trotzdem jetzt wieder Kontakt hat und weiß, so ein Gefühl hat, Mensch, man weiß, was die machen und das ist tatsächlich bei Social Media tatsächlich auch gut und schön, dass man da eigentlich, auch mit Chris Hülsbeck zum Beispiel, wo man weiß, ja, wo ist er gerade mit seinem Wagen und mit einem Campingbus unterwegs, wo macht er gerade Station? Insofern ist es dann ganz schön und deswegen sind diese Namen auch präsenter, als wenn sie irgendwie 30 Jahre weg gewesen wären. Muss man sagen. Weil man ja dann doch ein bisschen was mitkriegt und insofern.
Man hat sich ja auch kennengelernt in einer Zeit, als alles noch so ein bisschen einfacher und unaufgeregter war, wo man sich vielleicht auch einfach eher mal über den Weg gelaufen ist, als man es heute vielleicht tun würde.
Ja, denn ich glaube, das war damals noch kleiner, die Industrie. Auch die damals bei Rainbow Arts, glaube ich, dann ist ja daraus Talion hervorgegangen, da ist Blue Byte hervorgegangen. Also man kennt sich quasi, weil man die gleichen Anfänge hat. Und zum Beispiel der General Manager, das ist da übrigens der Matthias Kolb, der bei Bandai Namco ist, der damals die Vervielfältigung unserer Datenträger gemacht hat. Das war ja schon... Das ist ja quasi so der Ursprung der deutschen Spieleindustrie in den 80ern, 90ern. Und das waren ja doch durchaus die Pioniere. Und man hat dann eigentlich durchaus eine Beziehung aufgebaut, wo man sich auf Messen 2-3 Mal im Jahr getroffen hat, wo man auch abends dann mal beim Bierchen trinken war. Und es waren ja doch eher auch wirklich so Freundschaften, die entstanden sind. Und wir waren ja alle auch im selben Boot. Ich weiß nicht, ob das heute noch genauso entstehen würde, aber damals war man halt ein Pionier und war da unterwegs gemeinsam. Ja. Und es mag zwar dann jetzt manchmal klingen so, oh Gott, erzähl du doch deine Geschichten von Anno dazu mal, aber es ist ja nicht so, dass ich das jetzt großartig ausbreite, aber wenn ich dann dazu gefragt werde, dann erzähle ich halt. Also dann, mein Gott, dann geht es halt mal durch. Oder auch hier, ich gebe ja Vorlesungen an der Universität in Rom und da geht es natürlich auch um meine Geschichte. Und wenn man das dann so erzählt, wo dann die Studenten dann doch ganz fasziniert sind und sagen, oh, wie war das damals eigentlich? Was für mich irgendwie wie so alte Sachen, wenn man sagt, nee, das hatte eigentlich doch eine Bedeutung. Wenn man dann sagt, wie war das eigentlich wirklich? Und viele Sachen kann man sich ja heute dann gar nicht so vorstellen. Und insofern hat es dann doch ist es dann doch für andere spannend. Also jetzt für euch zum Beispiel, ihr seid auch mit Amiga Games aufgewachsen, das hat eine Bedeutung. Und für andere, die jetzt gerade mal 20 sind an der Uni, die dann das hören, was ich damals schon gemacht hatte, für die ist es dann aber trotzdem irgendwie spannend, weil sie sich gar nicht vorstellen können. wo ich dann sage, ach, ich will gar nicht drüber reden, es ist doch langweilig. Nee, überhaupt nicht langweilig. Das ist überhaupt nicht langweilig. Und insofern, wenn ich jetzt die Namen, weiß ich halt, so der Patrizia, Holger Flöttmann, wie er damals ankam bei uns, das gezeigt hat, ich finde es toll, wir machen einen schönen Bericht. Und dann sehe ich, hier ist es auf Platz 1. Weiß ich noch genau, wie Holger damals war ja ein Star auch und wo man sich gemeinsam auch freut. Und insofern, ja, ist das ja eine tolle tolle Geschichte eigentlich. Und wenn man da so 29 Jahre zurückgeht und viele Leute immer noch da sind und auch Leute, die dann auch verschwunden sind, zum Beispiel sind ja auch der Programmierer von China Sisters damals, ja auch ein Kollege gewesen von Holger Flöttmann bei Rainbow Arts, der Armin Gessert, der dann Spellbein gegründet hat, der ist ja mittlerweile auch verstorben. Ja, aber es ist machen wir weiter, aber es ist halt nicht schön eigentlich, ja. Also wie gesagt, also hier vor 29 Jahren hätte ich nicht damit gerechnet, dass ich mal über diese Media Control Charts da sprechen werde.
Okay, dann gehen wir schnell weiter und überspringen auch die Leserumfrage.
Eins ist übrigens vielleicht ganz interessant, wie das menschliche Gedächtnis aufgebaut ist. Wo ich immer weiß, so ich bin eigentlich so ein großer Musikfan, habe ein paar tausend CDs und sowas. Liedtexte hat man unendlich, ja. Die Liedtexte zwischen, glaube ich, wenn man 12 ist und Anfang 20, die sind alle gespeichert. Mhm, ja. Wo man sagt, ob man jetzt will oder nicht, man hört es und kann dann sofort die Liedtexte. Und genauso, glaube ich, ist das, da war ich ja auch so 21, 22, man merkt sich dann, glaube ich, Sachen, die ja bedeutsam sind. Und ich glaube aber so, dazwischen gab es dann Sachen, die dann nicht mehr so präsent sind, weil das dann schnelllebiger war. Dann ist das, ja, keine Ahnung, ich würde mal behaupten, für das menschliche Gedächtnis ist eine Zeitraum, wo man sagt, bis Mitte 20 ist wahnsinnig wichtig. Und dann kommt eine Zeit, wo ich sage, ich weiß nicht, wie war das vor 10 Jahren? Wer war da mal Kollege? Ich weiß es nicht. Also müssen wir, aber ich finde es jetzt trotzdem interessant, weil wenn ich das jetzt sehe, dann kann ich mich sehr gut daran erinnern. Und bei manchen Endsounds, die dann irgendwie 15 Jahre später entstanden sind, da muss ich sagen, weiß ich nicht. Aber weil das war ja sehr prägend damals. Auch Alien Breed zum Beispiel. Hier Alien Breed von Team 17 auf der nächsten Seite. Mit Martin Brown habe ich ja eigentlich täglich Kontakt. Martin mit Y übrigens. Der hat ja dann Team 17 später verlassen. Und Alien Breed gab es ja dann auch. Was gab es da für eine tolle Version? Jetzt, das ist die Frage an euch. Bei Alien Breed.
Die 92er?
Ja, du hast vorhin Doom erwähnt. Was war auf Amiga eigentlich dann hier das Tolle? Alien Breed 3D.
Ach so. Ach ja. Ach, da haben wir, als wir den Amiga Mini in der Vorschau besprochen haben, da ist Alien Breed 3D drauf und wir fragen uns,
warum?
Warum?
Warum nicht das normale Alien
Breed? Wir wollen Alien Breed. Also, wenn ich an den Amiga denke, Alien Breed, das war halt unfassbar schwer und ich bin nie weit gekommen, aber das sah so toll aus, das hatte so tolle Sounds, das hatte ganz tolle Atmosphäre.
Ja, eigentlich so ein bisschen Gauntlet-mäßig, das stimmt schon.
Ja, genau.
Eigentlich war der Amiga natürlich für LFL 3D, das war eigentlich nicht das Richtige.
Darum haben wir uns gefragt, warum genau diese Version auf dem Mini jetzt landet und nicht die normale Version.
Das stimmt.
Das fanden wir seltsam.
Aber Alien Breed war ganz toll. Das war echt ein tolles Spiel.
Ah, ja. Mensch, und jetzt hier, Rossis Amiga Mailbox. Ja, einer Rossi gab es wirklich.
Das haben wir geliebt.
Ja, das haben wir wirklich geliebt.
Ich habe übrigens, fällt mir dabei ein, versucht, den Rainer Rosswirth anzuschreiben. Ich habe ihn nur über Instagram, glaube ich, irgendwie erwischt. Hat mir aber nie geantwortet. Ich hätte den auch gerne mal, hätten wir auch gerne mal eingeladen. Aber da kam leider keine Antwort zurück. Hast du eine Idee, was der macht?
Der war bis letztes Jahr auch bei Computec noch. Er ist jetzt nicht mehr bei Computec. Ich habe aber noch Kontakt mit ihm und wir haben auch neulich mal miteinander geschrieben. Also es gibt ihn wirklich und er lebt immer noch. Und ja, ganz toller, lieber Mensch, muss man sagen.
Okay, wenn du ihm mal sprichst, dann sag ihm doch, dass es dir sehr gut gefallen hat bei uns und dass wir uns freuen würden, ihn auch mal hier zu Gast zu haben.
Also ich hoffe, du musst dafür nicht lügen, dass du sagst, dass es dir bei uns gefallen hat.
Warten wir mal noch bis zum Ende. Nein, ich schreibe ihm direkt. Ich schreibe ihm direkt den rein.
Ach, wie cool.
Das ist super.
Es gibt ja wirklich wenige Fotos von ihm. Das wollte er ja auch nie. Aber Rossi hatte schon wirklich einen großen Anteil an den Erfolgen von dem Computec Magazin, ob das jetzt auch Playtime war oder Amiga Games, weil es einfach eigenes Stil war, eigener Style, den er hatte. Und er durfte Sachen sagen, die durften andere nicht sagen. Es war aber einfach unterhaltsam. Und darum ging es ja auch, wenn man so eine neue Ausgabe bekommen hat von der Zeitschrift, dass man sich einfach paar schöne Stunden macht. Und Rossis Amiga Mailbox inklusive hier den Deppen-Apostrophen gesehen hat, dann hatte man einfach gute Unterhaltung, muss man sagen.
Ja. Also, du hast ja vorhin auch gesagt, die Amiga Games war eher so das im Vergleich konservativere Blatt, im Vergleich zum Joker vielleicht.
Ja,
und
genau.
Da gab es dann die Girls Page und so weiter, was ja auch so ein bisschen anarchomäßig war zu der Zeit, für den Joker natürlich total passend. Und das fand ich immer, also diese Rossi-Mailbox fand ich immer einen schönen Kontrast zu dem sonst sehr cleanen und ja konservativen Aufmachung der Amiga Games. Das hat mir immer ganz gut gefallen, dass es da dann so einen kleinen Bruch gibt darin. Ne?
Ich mache hier gerade mal kurz ein Bild. Das ist nur, ich schicke nämlich jetzt gerade Augenblick, ich habe ein Bild gemacht. Hier Grüße und Tobias und der Amiga-Sprechstunde, richtig, oder?
Ja, genau.
Wir sind die Retro-Boys.
Da gibt es viele Retro-Boys.
Nein, das sind nur wir.
Sonst schick uns auch gerne einfach deine Kontaktliste, dann können wir das auch selber vielleicht. Also, vielleicht sind da noch ein paar andere interessante Kandidaten dabei.
Ich habe jetzt einfach so keine Ahnung, ob er es liest, wann er es liest. ich habe jetzt eine Grüße von Tobias und den Amiga und den Retro-Boys. Ja, genau. So.
Okay.
Schauen wir mal, vielleicht reagiert. Vor 5 Stunden war er zuletzt aktiv. Schauen wir mal.
Ich bin gespannt.
Ja.
Würde uns sehr freuen.
Dann schauen wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Jetzt kommen wir in den Bereich Shareware.
Oh ja, schwierig.
Freue ich mich tatsächlich darüber, dass alle ehemaligen Computec-Kollegen, die ich anschreibe, dass sie immer noch mit mir reden.
Ja? Dann scheinst du ein guter Chefredakteur gewesen zu sein.
Ja, nein, da gibt es auch tolle Geschichten, was ich für ein harter Chef war, was weiß ich. Wo ich sage, keine Ahnung, ich musste aber nur meinen Job getan und man wird ja nicht dafür bezahlt, der Beliebteste zu sein. Natürlich will man der Beliebteste sein, aber so funktioniert es einfach nicht. Und man hat ja eigentlich am Ende, hat man ja doch einen Abgabetermin, man hat ein Ziel. Und insofern muss ich sagen, ja, ich meine, ich bin ja nicht Chefredakteur und Reaktionsleiter, was weiß ich, und CEO geworden, weil ich können wir vielleicht mal, so funktioniert es ja nicht, sondern man hat ja dann schon irgendwie ein klares Ziel und insofern, ich sag mal so rum, es gibt Leute, die sprechen mit mir immer noch, eigentlich alle, die ich anschreibe, das ist eigentlich relativ schön, vor allen Dingen, wenn man jetzt auch dann reinguckt, Rossis Mailbox, ist schon schön, also schauen wir mal, vielleicht lässt er sich ja dann bewegen, sehr gut, so, was haben wir
als denn nächstes dann? Kommt der Bereich Public Domain und Shareware. Das ist immer so ein bisschen knifflig. Da kennt man so ein bisschen was.
Geht meistens schnell.
Genau.
Aber eines der Themen, wo man schon damals anfangen musste, wie kriegt man das Heft sinnvoll gefüllt? Und der Public Domain Bereich war ja dann doch durchaus gut und interessant. Und diese Spielekiste Sachen, wo man sagt, ja, wer einfach für den kleineren Geldbeutel. Also es war, sieht man ja, das sind ja durchaus, man kennt jetzt da keine Titel, aber.
Es waren meistens irgendwelche Rip-Offs von bekannten Titeln, ne?
Auch hier Pac-Man hier zum Beispiel.
Lemmings da oben, ne?
Genau. Naja, also insofern war das schon nett. Was haben wir denn hier dann? Retrace. Halleluja, da habe ich mir
aber. Von Hans Ippisch.
Habe ich mit der Headline. Das habe ich sogar, weil ich durchgeblieben habe, gedacht, was habe ich denn da gemacht? Dann hier Amiga und Programme, Amiga und Wirsch, also Amiga und Future, Spiele-Highlights 92. Da können wir doch mal reinschauen, Spiele-Highlights 92.
Ja, Spiele-Highlights ist auch super.
Schöne Rubrik auf jeden Fall.
Adventure, Monkey Island 2, Bat 2 von Ubisoft, Grandia.
Ja, okay. Bat 2 kenne ich nicht.
Ich auch nicht.
Sag mir da nichts mehr. Keine
Ahnung. Ah, okay. Monkey Island und Kirandia haben wir ja schon besprochen. Bat 2 kennen wir alle nicht. Also Rollenspiel. Amber Star. Ja. Ich bin halt Team Amber Moon. Ja. Shadowlands kenne ich leider nicht. Eye of the Beholder. Das ist auch sowas. Ich habe den ersten Teil ein bisschen gespielt, habe das aber auch nie verstanden, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Da.
Gut, das war eine SSI-Lizenz, glaube ich.
Also
Dann Renn- und Sportspiel Lotus 3, ja, da haben wir es wieder, nicht Lotus 2, Sensible Soccer.
No, Second Prize,
das war cool. Das war ja ein Motorradspiel von Talia.
Genau,
ja, das sah wirklich sehr, sehr spannend aus, dieses Spiel, die Grafik, das war ja so Vektorgrafik, wenn ich das nicht ganz falsch abgespeichert habe, oder?
Ja. Eigentlich, glaube ich, war das fast zu viel des Guten für den Amiga.
Aber das sah schon beeindruckend aus. Ich weiß, dass ich das nur der Grafik wegen schon öfter mal reingeschmissen habe.
Da ist auch eine Anzeige, glaube ich, auf der U4, auf der vierten Umschlagseite von dem Spiel. Dann Arcade Action BC Kit, Fire and Ice, Apidia. Das ist ja eigentlich eine grandiose Aufreihung, muss man doch sagen.
Ja, das stimmt.
BC Kit, Fire Alles drin, Ice. Mehr brauchst du nicht.
Ja, also da muss man echt sagen. Gut, dann Strategie und Denkspiele, History Line, Bill's Tomato Game und Mad TV. Ja, klingt auch gut. Aber eigentlich, mein Joy, Arcade and Action, das war schon eigentlich der Hammer.
Ja, definitiv. Also Apedia. Ja,
und dann hier
dann auf der nächsten Seite. Wirtschaftssimulation der Patricia 1869 und Centerbase
Reline. Das Reline Software aus Hannover, die haben doch noch.
Oh, aus Hannover.
Haben wir eigentlich erwähnt, dass wir hier in Hannover sitzen gerade?
Nein. Ich war letzten Donnerstag gerade in Hannover bei Heise.
Ach, ist das so?
Mensch, da wären wir uns ja fast so einen Weg gelaufen.
Ja, ich war bei Heise.
Ja. Ach so. Ja, wir sind beide gebürtige Hannoveraner.
Ja. Und auch hier irgendwie hängen geblieben. Also wir sind hier auch nicht weggegangen.
Mit dem besten Hochdeutsch, ja.
Ja, so sagt man.
Nein, das glaube ich schon so.
Ich habe mal irgendwann gehört, das wurde mir erzählt, da haben bayerische Professoren gesagt, in Hannover sprechen die Penner besseres Hochdeutsch als die Professoren in Bayern. Das fand ich ganz amüsant.
Das stimmt. Ja, das ist nicht so schwierig. Also mein astreines Deutsch habe ich lange geübt dafür. ist aber in der Tat so, weil die Hannover hat ja keinen so starken Dialekt. Woanders ist ja immer ein Dialekt mit drin. Und ich hatte auch eine Freundin in Hannover, Tatjana hieß die übrigens.
Grüße gehen raus.
Ja, die hat neulich mit mir Kontakt aufgenommen. Halleluja. Ich bin aber glücklich verheiratet, ja, mit Kindern und Hund. Nein, aber insofern Hannover. Und ich war jetzt tatsächlich dort bei Heise und CT letzte Woche mit Amico. Aber gut, machen wir zurück. Ja, Patricia, achso, Centerbase, Reline. Also Reline gibt's aber nicht mehr. Also, das haben wir denn hier dann.
Aber Entschuldigung, ich muss noch einmal ganz kurz, der Patricia, dieser Screenshot mit der Kirche und dem durch das Fenster einfallenden Lichtstrahlen, das sieht ja wohl so toll aus. Ja. Das sieht so schön aus. Ich liebe ja Pixelgrafik, ich liebe Pixelkunst. Ganz toll, sieht ganz toll aus.
Ja,
das stimmt. Entschuldigung, das musste ich gerade noch mal loswerden.
Ja, absolut. Pixelkunst, Henk Nieburg, muss man hier an der Stelle
sagen. Ja, ganz groß. Wir haben vorletztes Jahr noch, als es mit der Pandemie losging, haben wir Mike Tucker vom Bitmap Bureau interviewt und Henk Nieburg hat die Grafik für Xenocrisis gemacht, ja. wo wir auch eine Folge drüber gemacht haben.
Super, ja.
Ganz toll, ganz tolle Pixelkunst. Oh, wie schön auch die alten Spiele von ihm aussehen.
Leinhardt und Flink.
Ja, genau.
Flink, haben doch auch für Psygnosis. Genau. Ja.
Da haben wir es wieder.
Das war auch ein österreichischer Programmierer. Wie hat er geheißen? Weil Henk ist mir deswegen präsent, weil ich mit ihm über Facebook verbunden bin und der permanent ja auch Sachen hier postet. Ja.
Dann Simulation, Formula One Grand Prix, ja, Gunship 2000 und Red Baron. Ja. Ja, haben wir schon besprochen. Red Baron, kenne ich nicht.
Aber gut, das war nicht so Rote Baron.
Klar. So ein bisschen wie Wings, schätze ich jetzt mal.
Natürlich der Amiga eigentlich nicht das System dafür. Aber das Formel 1, Formula One Grand Prix, das war damals tatsächlich toll. Das war das erste Rennen mit Vektorgrafik, das war schon gut.
Wobei, das hatte wie viel, das hatte auch nur 12 Pixel pro, das hatte auch nur 12 Frames pro Woche, oder?
Ja, so ungefähr, ja. Ja. Wenn kein anderes Auto zu sehen war. Dann Games Guide, hier die Tipps und Tricks.
Tipps und Tricks. Da darfst du mal, wir machen immer als Service, darfst du einen raussuchen und den darfst du vorlesen.
Ach du meine Herren. Apedia, weil Apedia liebe ich ja bis heute. Also diese Idee mit den Insekten war ja unglaublich von Frank Watzke. Und Peter Thierolf und wie sie alle hießen. Also, dieses Ballespiel der Extraklasse hat einige Bonuslevel für Sie parat, die es wirklich in sich haben. Wenn Sie folgende Anweisung strikt befolgen, so sollte es kein Problem darstellen, in diese kleinen Zwischenspielchen zu gelangen. Erstens, sobald Sie die Raupe erledigt haben, müssen Sie das nette Engelchen einsammeln. Zweitens, wenn sich der Maulwurf in der Luft auflöst, können Sie gefahrlos in den Hügel hineinfliegen. Drittens, den Hecht können Sie direkt in sein freches Mundwerk schwimmen. Viertens, übrigens, eindeutig, weil den Text habe bestimmt ich gemacht und da sind lauter Füllwörter drin, um irgendwie diese Dinger voll zu bekommen. Habe ich bestimmt überarbeitet. Viertens, weniger appetitlich ist es, dem Magen der Ratte einen kleinen Besuch abzustatten. Vorher sollten Sie aber die Maden um die Ecke gebracht haben. Fünftens, im ersten Level sollte der Pilz am Boden unter Beschuss genommen werden. Die nun aufsteigenden Mini-Pilze können aufgenommen werden. Von Matthias Gradinger. Aber ist ja eigentlich toll. Sowas gibt es ja heute irgendwie nicht mehr.
Und das war ein Service von Hans Ippisch persönlich.
Wir danken dem Matthias Gradinger, der diesen Tipp eingesendet hat.
Anscheinend. Ja, und wenn jemand von dem Grafiker von Apidia damals eine persönliche Botschaft haben will, zum Beispiel auf dem Blatt Papier, dann schickt bitte eine Postkarte an die Amiga-Sprechstunde, an die Retro-Boys. Die leiten es an mich weiter und ich besorge die Unterschrift von Frank Matzke.
Das machen wir sogar, ne?
Das machen wir mal als erstes. Ja. Also behalt deinen Briefkasten im Auge in den nächsten Tagen.
Ja, okay. Die Generation, das war noch richtig hilfreich damals. Amiga Fun. Homesweet. Das Amiga Fun war ja auch eine Schwesterzeitschrift quasi von Amiga Games.
Ja.
Geschenktes Geschenk wiederholen, gestohlen. Das ist die Abo-Anzeige.
Die hatten wir schon ein paar Mal. Tobi findet das besonders gut, immer dieses geschenktes Geschenk wiederholen, ist gestohlen.
Ja,
super.
Das wollte ich so nicht mehr sagen, glaube ich.
Das sehe ich dann auch immer aus meiner heutigen Sicht und denke, ja, ist schon ein bisschen, hat man früher halt so gemacht.
Heute müssen Abos eher zeitkündbar sein, sonst hast du gar keine Chance, also irgendwie. Oh, dann die Seite über die Coverdiskette, der Wunderhubschrauber hebt ab, Gunship 2000. Vor knapp 2 Jahren für schlaflose Nächte. 2 Jahre hat es gedauert, bis die Amiga-Version gekommen ist.
Halleluja. Wahnsinn, das ist heute unvorstellbar.
Ja, und dann die Diskette, dann bitte Reklamation, das könnt ihr dann bitte direkt zu Namco Bandai schicken, zu Matthias Kolb.
Okay, ja. Wird dann weitergeleitet.
Ja, dann schauen wir mal.
Oh, hier haben wir Terrakin 3, guck mal.
Oh ja, Diary.
Mit dem Peter Thierolf, der uns hier mit Sonnenbrille anschaut. Und so einem, was ist das, so ein Anime-T-Shirt oder so? Ne? Oder
Die haben ihr eigenes Kaiko-Shirt gemacht. Der Frank Matzke war ja großer Anime-Fan.
Darum auch diese Apidia-Anime-Analogie,
genau.
Ne?
Genau, genau. Und ich war damals, ich weiß nicht, wie ich damals auch in Langen, hier bei Darmstadt, war ich bei denen auch zu Besuch und habe auch die Fotos gemacht.
Da waren wir auch wirklich überrascht, also ich zumindest, als ich erfahren habe, dass Kaiko gar kein japanisches Unternehmen ist und auch Apidia überhaupt nichts mit Japan zu tun hat.
War schon toll, muss man sagen. Also da Peter Thierolf, Frank Matzke und Co., das war schon ein toller Gedanke, muss man sagen. Ja,
auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja.
Das Ding ist aufgegangen, auf jeden
Fall. Japanische Spieler aus Deutschland und die haben einen damit aufs Glatteis führen können.
Definitiv. Und hier steht er jetzt aber vor dieser urdeutschen Hauswand, die man sehen kann.
Ja. Ah, schön, ja, geil.
Und das Foto ist von dir? Hast du das gemacht?
Die habe ich gemacht, ja.
Ah, okay, cool.
Das Auto hinter Chris Hülsbeck, das war übrigens roter Sportwagen quasi damals.
Das sieht super aus.
Oh, super, ja, wirklich. Ein bisschen fiese Friese, ne?
Ach, naja.
Na gut, das war damals aber normal. Also,
ich weiß. Wir hatten noch viel schlimmere Frisuren. Wir dürfen nichts sagen. Also,
ja, das waren die 90er, das war okay.
Ja, da kam ja noch eine Prise 80er mit rein, ne? Die letzten frühen Ausläufer. 90er,
ja. Genau. Was war das für ein Auto? Kannst du dich erinnern?
Ein japanisches Ding war aber tatsächlich, okay. Ich suche gerade. Ah, Das sieht man es besser. Es war irgendein Nissan, glaube ich. Das sieht man es besser. Das Bild hatte nämlich ich gemacht. Das sieht man es besser. Da sind nämlich hier auch der Musiker auch mit drauf. Ach ja.
Ja, das ist schon beeindruckend, wenn man die Fotos von solchen, ich nenne sie mal Stars, die man aus der Zeitschrift kennt, dann plötzlich von seinem Gegenüber auf dem Handy gezeigt bekommt. Das finde ich schon einigermaßen verrückt.
Also Chris Hülsbeck kann man schon als Star bezeichnen, ja. Ich meine.
Ramiro Wacker hat zum Beispiel auch bei mir bei Rock'n'Roll die Musik gemacht, für Rainbow Arts. Und ich hatte dann eben damals die Serie gemacht. Also aber es war, weiß ich noch genau, das war schon cool damals. Curse of Enchantia.
Das ist jetzt die Preview-Sektion. Ja. Hier gibt's Ausblicke. Das sagt mir gar nichts, das Spiel. Die Screens sehen aber ziemlich gut aus,
wie ich finde. Ja, das war schon gut vom Core-Design. Es war schon gut.
Ach, das war vom Core, ja, okay.
Die später dann Tomb Raider gemacht haben. Lustig, es gibt jetzt eins der bekanntesten Spiele für Intellivision. Das erste nämlich mit Sprachausgabe damals, seit Anfang der 80er, war bis B17 Bomber. Hat aber nichts mit B17 zu tun.
Was war das für ein Spiel, B17? Ist das ein Simulationsspiel gewesen?
Ja.
Weil die Screens, das...
Ja, von Microsoft.
Null Simulation. Und ich frage mich bei dem Screenshot neben der 17, warum salutiert ein Nazi neben einem Sarg mit einer amerikanischen Flagge drauf? Das verstehe ich nicht.
Ja, stimmt. Irreführend auf jeden Fall.
Ist schon ein bisschen... Ja, naja.
Ja.
War is halt over, steht ja auch da.
PC-Computer-Center Nürnberg.
Oh, super, Shop-Tests. Wir lieben die Shop-Tests.
Rate mal, wer dort gearbeitet hat. Dort hat Rainer Rostit gearbeitet, Rossi.
Ach.
Der ist ja später zu uns gewechselt.
Ist er zu sehen auf dem Bild?
Ich glaube nicht.
Und das wäre jetzt zum Beispiel so ein Moment, in genau diesem Laden, zu genau dieser Zeit wäre ich jetzt gerne. Wenn ich das da sehe, diese ganzen originalen Gameboy-Verpackungen an der Seite und diese ganzen Merchandise und
das NES-Superset.
Wahnsinn, diese Racks, wo die Konsolen dann so reingefasst waren. Wow.
Oh, hier Neo Geo.
Ja.
In freier Wildbahn habe ich damals nie irgendwo gesehen.
Ja.
Ja, wärst mal nach Nürnberg gefahren.
Wäre ich mal nach Nürnberg. In den
Nein, der Neo Geo war bei uns im Verlag. Wir haben damals Neo Geo gespielt, Out of Fighting. Das war schon genial. Ich weiß nicht, was haben die Module gekostet? 200, 300 Mark oder sowas?
Import? Ja, bis zu 500 Mark. Also es war völlig das war wahnsinnig.
Aber absolut High-End. Ja, das war
ja. Ja, klar, keine Frage. Das war Spielhalle zu Hause.
Genau.
Ja. Ich wollte damals, also das war wirklich so ein Ding, da habe ich immer von geträumt. Das war mein großer Traum, aber hat sich nie ergeben. Naja, und kann man heute auch nicht bezahlen. Da bezahlt man heute vierstellige Beträge teilweise, fünfstellige Beträge für die Module. Ja. Das ist völlig irre.
Starbyte hier zurück.
Apropos fünfstellige Beträge, Starbyte haben wir hier nebenan. Traps and Treasures ist zum Beispiel eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Habe ich geliebt und vor gar nicht so langer Zeit mal gespielt und ich habe es auch vorgestellt in einer unserer Folgen. Finde ich ein super Spiel.
Ja.
Mega schwer. Und ich habe versucht, mir das heutzutage mal nachzukaufen, also in der Original Amiga Big Box, aber auch da wird mittlerweile, also wenn man es denn überhaupt mal findet, also mittlere dreistellige Beträge aufgerufen.
Echt unglaublich.
Und wow, also das ist schon...
Hat nicht der Oliver Lindau gemacht, weil der hat Rolling Rony gemacht.
Nee, das ist von dem...
Du hast doch Kontakt mit dem gehabt.
Ja, ich habe mal auf Twitter mit dem... Wer ist der denn?
Roman Werner.
Roman Werner, genau.
Oh, du warst schneller.
Ja.
Das hat mir jetzt tatsächlich gar nichts, der Name, muss ich jetzt gestehen. Okay. Ah, jetzt weiß ich's. Weil das Rolling Ronny, der hat die C64-Version der Oliver Lindau gemacht, okay. Ja, und ich, als ich damals in Bochum war bei dem Jürgen Kraft, dem Geschäftsführer, ich war zuerst in Mülheim an der Ruhr bei Blue Byte. Dann bin ich von da weiter nach Bochum zu Ding und von da bin ich dann nach Hannover gefahren zur Tatjana, die eigentlich Tanja hieß, aber egal. Nee, das war damals so diese Tour, ja, über Frankfurt hoch und rüber, wo man hier noch Straßenkarten gelesen hat und so weiter.
Ja, ja du hast ja auch mal in dem Interview erzählt, die Geschichte fand ich total gut, dass du als junger Bub, als du da dein erstes Spiel für Rainbow Arts gemacht hast, dass du da auch über, ich weiß gar nicht die anderen Städte, was du gesagt hast, du hast auf jeden Fall auch Hannover genannt und dann nach Gütersloh und dann hast du da irgendwie in dem Büro mitgeschlafen.
Das war Januar 1987, als ich Soldier gemastert hatte, da musste ich mit dem Zug vom Bayerischen Wald hochfahren nach Gütersloh und es war damals tatsächlich eine Weltreise, bin ich von Regen nach Regensburg und dann ging es weiter nach Würzburg, Hannover und von Hannover dann rüber nach Gütersloh.
Wahnsinn.
Und da war
Wie alt warst du da?
16. 16 war ich da. Und Irre. Da habe ich im Büro bei Rainbows übernachtet und mag gar nicht sagen, Ulrich hat mir da noch so eine Gaspistole gegeben, wenn was ist. Und ich so, ja. und dann saß ich dann zwei Tage und Nächte lang bei Sonopress. Das waren damals Firma von Bertelsmann, die Kassetten vervielfältigt haben und Disketten und habe das Spiel gemastert. Und mit Holger Flöttmann, dem späteren Talion und Ascarum-Gründer, saß ich da und habe das Spiel gemacht. Und der hat eben auch die Sprites gemalt von Level 3.
Der mit dem weißen Porsche?
Der mit dem weißen VW-Porsche, genau. So ein alter okay. Porsche. Nicht zu prahlerisch, ja. Sondern einfach ein cooler alter Porsche. Dann kam da an. Und das sind halt so, wenn du so ein 16-jähriges Spiel masterst, Tag und Nacht, das funktioniert einfach nicht. Und sowas schweißt schon einen zusammen. Ja. So eine Reise vergisst man dann auch nicht. Weil damals war das nicht so schöne ICEs und Bordrestaurant und man hatte auch nicht das Geld. Und ich hatte irgendwie einen Walkman, da habe ich damals U2 gehört, Joshua Tree und die Batterien wurden leer, dann war das nur noch geleiert.
Ja, kenne ich auch noch.
Und auf der Rückfahrt habe ich da nichts eingekauft, keine Getränke und nichts, bin die ganze Nacht durchgefahren, hatte Durst bekommen ohne Ende. Und jedes Mal, wenn er was gescheppert hat, habe ich gedacht, früher haben die so Wägelchen durchgeschoben. Durch einen Zug.
Ah ja.
Mhm. Also durch den Zug haben was verkauft. Es gab ja kein Bordrestaurant oder irgendwas. Und jedes Mal, wenn irgendwas gescheppert hat, bin ich gleich raus und habe geguckt. Und ich habe die ganze Fahrt nichts zu trinken kaufen können. Nichts. Ich war ja die ganze Nacht unterwegs.
Oh Gott, furchtbar.
Gut, aber seitdem, wenn ich auf Reisen gehe, ich kaufe immer noch vorher eine Flasche Wasser, weil ich weiß nicht, wie lange es dauert und ob das Bordrestaurant zu ist oder sonst irgendwas.
1987, großes Jahr.
Ja, man lernt fürs Leben. So, dann haben wir noch weiter, weil die Zeit läuft aus. Dark Seed, das ist ja von Hans-Rudi Giger, der ja dann Aliens gemacht hat.
Das ist auch so ein Spiel, das sagt mir auch namentlich was. Ich kann mich auch daran erinnern, weil das Design halt so krass war, der Alien-Designer, aber habe ich auch nie gespielt.
Nee, hatte ich auch nicht, muss ich auch gestehen. Ich weiß nur noch, es war irgendwie Giger. Man kann das Giger-Design kann man natürlich klar erkennen.
Auf jeden Fall.
Aber ansonsten, tja.
Dann kurz und knapp im Preview für die nächste Ausgabe. Impuls oder Impulse?
Impuls. Archer McLean Pool. Lustig, weil eins unserer besten Spiele jetzt für Amiga, Amico ist jetzt auch ein Pool-Game. Lemmings 2.
Mensch. Ach, ja. Haben wir kurz drüber gesprochen. Ja. Super.
Dann. Und der Rest ist eigentlich ferner liefen, ne? Metallic Power, Sukia.
Boah. International Rugby Challenge war natürlich auch wichtig für Deutschland.
Ja, sieht aber ganz nett aus, muss man ehrlicherweise sagen.
Ich habe mal Rugby gespielt, als ich klein war.
Tja.
Ja, aber das war es eigentlich auch schon.
Ja, mein Sohn spielt Baseball, was soll ich jetzt sagen?
Okay, das ist noch nischiger. Aber cool.
Ich habe Baseball auf Sega Saturn gerne gespielt. Da gab es ein tolles Baseballspiel.
Ich habe auf meinem Sega Master System, was meine erste Konsole als Kind war, habe ich auch ein Baseballspiel gehabt. Ich fand den Sport schon immer faszinierend. Ja, hat der strahlt so eine ruhige Faszination aus.
Ja, ganz toll. Und auch jetzt, wenn man da zuschaut, also wenn gerade nicht Pandemie ist, es hat irgendwie was Schönes, es dauert immer lang, da isst man dann seinen Hotdog,
schaut
zu, man sitzt dort.
Ich habe gerne RBI Baseball gespielt auf dem Amiga.
Oh ja, stimmt, das gab's auch noch.
Jemand kennt.
Oh ja, stimmt.
Sehr alter Titel.
Von Hardball, kennt ihr das noch? Hardball? Das war, wo die Figuren so ganz groß zu sehen waren. Muss ich jetzt mal kurz. Okay, aber da Hardball von Echolot, ja, das war genial. Zuerst für C64 auch Hardball. So, und jetzt Vorschau. Game Special, LucasArts, genau unter die Lupe, alle bisherigen Spiele. Maniac Mansion, Indiana Jones 3, Ritter mit dem X-Emperor Lawrence Holland. Halleluja! Es war eine sichere Bank mit dem Thema, oder? Da konnte man die Leser doch begeistern. Review,
auf jeden Fall.
Indiana Jones 4 und Wing Commander. Also ich meine, Wing Commander war zwar einfach nur schlecht, aber egal.
Soll ich dir was sagen? Ich habe Wing Commander auf dem Amiga durchgespielt.
Wann bist du fertig geworden? Gestern?
Ich habe es auf dem Amiga damals durchgespielt. Ich fand das Spiel total gut, auch wenn die berühmten 12 Frames pro Woche. Aber
ich habe auch damals Space Harrier auf dem C64 gespielt. Ich habe es sogar nicht gekauft, weil es muss einfach gut sein. Es kann nicht sein. Kriegst einen Ehrenpreis, Tapferkeit. Also.
Oh, cool. Cool.
Weil Indiana Jones war ja gut, aber Wing Commander. Okay. Dann Development Diary, zweite Folge von Tarik Entwicklungstagebuch. Die Cover Disc. Vier spielbare Level von Lemmings 2. Ich meine, besser geht's ja nicht als diese Vorschau, oder?
Halleluja. Das auf jeden Fall. Das ist
Wahnsinn. Wieso haben wir nicht die nächste Ausgabe genommen? Halleluja.
Es ist kein Clickbait.
Ja. Dann hier die letzte Seite, genau, Anzeige von No Second Price.
Wahnsinn. Die haben wir schon ein paar Mal gehabt. Das ist voll die coole Anzeige. Stehe ich total drauf. Dieser Typ auf dem Motorrad, beide Arme hochgerissen und Victory-Zeichen machen. Ja. Und
bevor es die Zeit ausgeht, du hattest ja noch eine Clickbait-Frage, oder nee?
Ah ja, stimmt, deine
Clickbait-Frage. Ah ja, genau, richtig. Ja, das wird jetzt natürlich Zeit. Ich wollte eigentlich wissen, weil wir ja vorhin so schön bei der guten alten Zeit waren, jetzt haben wir es teilweise schon so ein bisschen immer beantwortet, oder du vielmehr, vermisst du die alte Zeit, die gute alte, ruhige Zeit, wo es ein bisschen ruhiger, ein bisschen besonnener, ein bisschen weniger aufgeregt war? Ist das etwas, wo du sagst, ach ja, das vermisse ich schon irgendwie?
War es das? War es weniger aufgeregt? glaube ich, war es nicht unbedingt.
Oder überschaubarer, sagen wir mal so.
Ja, ach, ich glaube, also ganz ehrlich, ich habe damals mehr Stress gehabt, es war schwieriger. Ach, nein, ich würde es so formulieren. Es war eine tolle Zeit, war wirklich eine tolle Zeit, eine Pionierzeit. Und was insbesondere auch schön ist, dass man aus der Zeit noch so viele gute Freundschaften auch hat und Erfahrungen gemacht hat. Und ja, es war einfach eine Pionierzeit. Und in der Tat, also da haben meine Söhne mich gefragt, weil denen werfe ich manchmal natürlich vor, die sind 15 und 19, ich habe mit 16 Spiele programmiert. Ich sage, warum macht ihr denn sowas nicht? Das geht heutzutage gar nicht mehr. Also viele Sachen, die man damals machen konnte, kann man heute gar nicht so einfach machen. Also insofern bin ich eigentlich nur dankbar, dass ich in der Zeit da groß geworden bin.
Und das sagen wir auch immer, Entschuldigung.
Ja, ja. Und ich meine, wer hat damals einem 21-Jährigen gesagt, komm, du machst jetzt mal diese Zeitschrift, der keine weder Journalist war noch sonst irgendwas, einfach nur mach einfach. Also insofern bin ich da schon dankbar, weil da hat man Chancen ergreifen können und man hat in vielen Bereichen der Erste sein können und quasi hat einem ja keiner, wie soll eine Amiga-Zeitschrift ausschauen? Oder eine Sega-Zeitschrift, da gab es ja nicht viele, wir haben einfach gemacht nach eigenem, wo man gedacht, Mensch, das wäre jetzt vielleicht sinnvoll. Also insofern bin ich eigentlich dankbar. Vermisse ich die Zeit? Nein, weil das Leben ist ja immer toll. Ich bin ja wirklich dankbar, auch für den ganzen Weg und auch jetzt jeden Tag hier mit Enzo und meinen Kindern und Frau. Nein, ich bin ja da dankbar. Also insofern, es war eine tolle Zeit, ich bin dankbar dafür. Ich erinnere mich gerne zurück und freue mich, wenn man dann tatsächlich mal offiziell auch drüber reden kann. Und wenn man dann eigentlich merkt, dass man sehr viele Leute von damals noch kennt und dass sich Leute auch dafür interessieren. Also mich freut es wirklich immer sehr, wenn ich manchmal angetextet werde über Facebook meistens, wo dann irgendwelche, ich war damals Leser von Endzone, ich war damals Leser von Amiga Games und dann das mit positiven Erinnerungen verhaftet ist.
Ja. Also das ist bei mir sehr positiv.
Vielen Dank. Das freut mich dann tatsächlich, weil wir haben damals wirklich ja alle, das war ja, haben wir ja viel Leidenschaft und Herzblut reingelegt. Das war ja nicht einfach irgendwie runterreißen, die Seite ist fertig und weg damit, sondern wirklich, wir haben ja wirklich versucht, das bestmöglich zu machen mit den begrenzten Mitteln, die wir tatsächlich hatten. Und lustigerweise kürzlich hatte ich Besuch von zwei Kollegen vom Return Magazin und der eine hat mir dann gestanden, der Tim Blöger, dass Endzone eine seiner Lieblingszeitschriften war, was mich natürlich auch freut, weil Endzone habe ich ab 97 ja gemacht, lese ich heute noch gerne übrigens, die Endzone, und der Marc Wamsler der kannte Danger Freak von mir auf dem C64. Also insofern ist es ja dann eigentlich ganz schön, wenn du dann mit Leuten zu tun hast, die dir das damals gespielt haben, gelesen haben oder was auch immer und damit eine positive Erinnerung haben. Es gibt natürlich auch Leute da draußen, die sagen, die haben dann eher negative Erinnerung, weil zum Beispiel die Endzone war Wettbewerber von Total und Amiga Games und Amiga Joker. Das finde ich immer ganz lustig, wenn Richie Löwenstein und ich in einer Runde sind, oft so zum Messen zum Beispiel, wo die Leute denken, wir gehen aufeinander los. Und lustigerweise haben wir Richie Löwenstein und ich ähnliche Vergangenheit. Beide haben angefangen als Programmierer, dann Zeitschriften gemacht und also insofern ist es ja eigentlich toll und wenn mir damals jemand gesagt hätte, pass auf, so wird dein Weg sein, du machst da mal Amiga Games, dann kommt dieses und jenes, dann hätte ich gesagt, okay, sag mir, wo ich unterschreiben muss, genauso würde ich mir das wünschen. Und weil viele Leute sagen dann zu mir, ja, hättest nicht lieber Spieleentwickler bleiben sollen und hättest dann keine Ahnung, dein Studio von 5 Millionen verkauft oder dies und jenes. Ganz ehrlich, ich hatte immer ein gutes Leben und so denke ich nicht. Ich hatte immer genug, um zu essen und konnte mir das leisten, was ich mir leisten wollte und bin einfach nur dankbar, weil man ja auch viele Menschen getroffen hat und immer dieses, und ich habe schon viel erlebt, die haben sich dann selbstständig gemacht und wollten dieses und jenes und es hat aber irgendwie nie so funktioniert, sondern ich hatte immer das Glück, dass ich einen Job hatte, der mir Spaß gemacht hat, ob das jetzt mit Amiga Games angefangen hat und dann war es Sega Magazin und Endzone, dann war ich Verlagsleiter und habe dieses und jenes gemacht und oder jetzt bei Intellivision, wo ich an 20 Spielen für Intellivision arbeite. Es macht immer Spaß und bin da ganz dankbar, wenn ich dann das machen kann und habe da nie irgendwie den großen Masterplan verfolgt. Der Masterplan war tatsächlich immer, auch als ich Student war oder DJ während des Studiums, mein Masterplan war immer, ich möchte etwas machen, was die Menschen unterhält, was ihnen eine gute Zeit vermittelt. Ob ich jetzt aufgelegt habe, die richtige Musik für die, ob ich ein Spiel geschrieben habe, eine Zeitschrift oder eine Website oder jetzt wieder Spiele entwickelt. Eigentlich der Masterplan ist nur zu überlegen, was könnte den Menschen da draußen gefallen. Und ja, und eine gute Zeit geben. Das ist eigentlich der einzige Plan, wo man dann tatsächlich, wo ich immer sage, die Menschen merken, ob da jemand mit Herzblut dabei ist und wirklich sich bemühen oder ob er so Dienst auf Vorschrift macht und sagt, komm.
Auf jeden Fall, ja.
Da bin ich auch sehr gespannt nochmal auf das Intellivision. Und ich gucke da ja immer mal wieder hin. Das steht ja da so hinter dir. Und ja, ich kenne das ja nun. Ich habe das ja auch verfolgt. Ich bin ja sehr umtriebig, was diesen ganzen Retro-Kram anbelangt. Und ich bin da schon ein bisschen neidisch drauf, dass das da hinter dir steht, muss ich sagen. Das würde ich mir gerne mal angucken.
Also wenn ihr im Raum Nürnberg seid, dann könnt ihr jederzeit bei mir vorbeikommen oder alleine, wie auch immer, und das testen. Ja, ernst gemeint.
In nächster Zeit glaube ich nicht.
In nächster Zeit wird schwierig, aber das Angebot, ne, also im Gegenzug machen wir dir das Angebot, wenn du noch mal irgendwann bei einer Amiga Games Besprechung dabei sein möchtest oder wenn du vielleicht auch mal mit uns zusammen den Amiga Joker zerreißen willst. Du bist jederzeit herzlich eingeladen. Du darfst dich einfach Bescheid sagen, wann du Zeit hast. Du darfst jederzeit mehr mitmachen.
Also, Amiga Joker zerreißen würde ich niemals machen, weil man kann auch eine Amiga Games genauso zerreißen. Und eins habe ich mir angewohnt, weil man neigt ja oft dazu, egal ob man jetzt Spielentwickler ist oder Zeitschrift macht oder Websites. Viele sind ja so arrogant und machen sich immer lustig über den Wettbewerb. Viele haben sich immer die Computerspiele lustig gemacht. Nur faktisch hat die einfach das Fünffache verkauft von allen anderen Zeitschriften. Insofern habe ich mir gesagt, entscheiden tun die Leute da draußen. Und wenn Leute dieses Produkt kaufen, eine Amiga Joker im Monat für Monat, hat es seinen Grund. Und wenn man sich dann lustig macht, schau die an und die an und die an, sagt, am Ende entscheiden die Konsumenten da draußen. Das ist wie mit Musik auch. Und wo man dann sagt, so bestimmte Deutschrap-Sachen, wo ich dann sage, ich habe eine Playlist mit meinem Sohn jetzt. Nee, das funktioniert so nicht. Man muss tatsächlich einfach respektieren, dass es da verschiedene Angebote gibt. Und in Amiga Joker war eine wichtige Triebfeder. Einige Sachen hätte ich nie so gemacht, genauso wie Labine und Borgmeier und Löwen Sachen nicht so gemacht hätten wie wir. Es gehört aber mit dazu. Aber am Ende des Tages ist es ja toll. Und auch bei den Konsolen, wo wir sagen, wir wollen ja mit den Television ein Mikro, wir sind ja nicht so idiotisch und sagen, oh, wir wollen da Nintendo in den zeigen, wo es lang geht. Das sind Quatsch, die haben Milliarden. Das können wir gar nicht. Aber wir finden unsere eigene Nische. Und deswegen, wenn dann jemand versucht, sich lustig zu machen oder dass wir sagen, PlayStation, so ein Quatsch. Ja, jeder versucht, das sein Bestes zu geben. Und natürlich, wenn man intern seine Meinung kommt und sagt, pass auf, hier Amiga Joker damals, die haben Screenshots getestet, es gab kein Spiel. Dann ist es intern gut, aber ich würde da offiziell nicht drüber reden, weil genauso kannst du alles zerlegen von jemandem. Du kannst es filmen, du kannst es schlecht machen, das bringt dir nichts. Am Ende, ganz ehrlich, wenn wir schon so eine Retro-Perspektive einnehmen, dann ist ja das eigentlich aus einem bestimmten Grund, sagt, komm, lass uns mal wieder zurückdenken, wie war das damals, diese gute Zeit, diese gute alte Zeit und das genießen und da drauf einzuprügeln oder herzuziehen und sagen, so ein Quatsch, dafür ist doch unser Leben zu schade. Außerdem haben wir alle versucht, nur das Bestmögliche zu machen. Und es war, und am Ende, das muss man auch sagen, auch was wir am Anfang mit 4Players hatten, am Ende geht es auch um die Wirtschaftlichkeit, da gibt es Arbeitsplätze, die müssen finanziert werden und da versucht jeder alles zu tun, damit es möglich ist. Weil es nicht immer einfach ist. Und genauso ist es auch bei einem 4Players, wo ich auch sage, würde ich jetzt da was kritisieren, was sage ich, ich weiß nicht, was da gelaufen ist. Ich kenne nur die handelnden Personen, die nicht einfach irgendwelche Sachen machen, damit sie Leute über den Tisch ziehen. Sondern am Ende des Tages hat jeder von uns eine Aufgabe und versucht, das Bestmögliche zu machen. Wir treffen alle natürlich im Laufe des Lebens Leute, wo wir sagen, nee, mit dem möchte ich nicht nochmal oder mit der möchte ich nicht nochmal.
Normal.
Das ist normal. Aber all die Namen, die ich ja jetzt genannt hatte auch, wo man sagt, nee, das sind ja ganz normale, das ist eine wunderbare Vergangenheit. Und ich sage auch immer eines, man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Also wenn damals, als wir bei dieser Amiga-Messe, Guido Henkel getroffen hätte, das war ja eigentlich ganz lustig, vielleicht zum Abschluss eine schöne Geschichte, als ich nach der E3 2019, wurde gerade mein Abschied bei Computec offiziell bekannt gegeben, zwei Tage vorher, und da saß ich dann in Irvine in Kalifornien, so im Süden von Los Angeles, im Headquarter von der Television, waren wir damals noch eine relativ kleine Crew, Und da saß dann auch Guido Henkel dort. Wo ich dann mit Guido gern gesprochen habe, da gab es dann hinten noch Pizza, da haben wir dann zusammen mit den Investoren. Und ich sagte, Mensch, Guido, ich habe auch Guidos Sohn kennengelernt. Und ich sagte, Mensch, Guido, wenn uns das damals einer erzählt hätte, dass wir mal Kollegen sind, ja, wir kannten uns ja nun wirklich ewig schon, also seit Anfang der 90er, dass wir mal Kollegen sind und an einer neuen Konsole arbeiten, da hätten wir doch alle gesagt, du spinnst doch eigentlich. Oder andersrum, was ich sage, pass auf, im Jahr 2019 stehst du in Kalifornien dort und ihr arbeitet an einer neuen Konsole. Ich sagte, wunderbar, wo muss ich unterschreiben? Insofern bin ich da dankbar. Oder auch, also sicher, mit euch beiden mache ich hier den Podcast im 15.11.2021 über die Amiga Games 1.3. Ich sagte, wunderbar, dann scheint es ja doch nicht so übel gewesen zu sein.
Also wo soll ich unterschreiben?
Ja, muss ich dann sagen, ist da irgendwie, man kann sich noch dran erinnern, man spricht auch noch gern drüber, insbesondere wenn man dann auch immer noch in dieser Industrie irgendwie auch tätig ist. Also insofern bin ich da sehr dankbar und lasst uns das mal wiederholen zum anderen Thema, wie auch immer. Und wenn ihr mal in Television ein Mikro, greifen wir auch das Retro-Ding auf. Vielleicht können wir da ja mal was Lustiges machen.
Sehr, sehr gern. Wie gesagt, ich bin super gespannt und wir zerreißen den unter uns, ne? Also wir zerreißen den Amiga Joker ja auch gar nicht. Das wäre nur unser Clickbait-Ding gewesen. Hans Ippisch zerreißt den Amiga Joker. Ich meine, das hätte uns Hörer gebracht. Aber ja. nein, war nur ein Spaß.
Genau, nee. Ich kann dem Richie gerne beistehen, wenn er selber kritisch seine Hefte betrachtet, aber nein, alles gut. Okay, also dann sage ich vielen Dank.
Wir haben zu danken.
Ja, wir haben auf jeden Fall sehr, sehr zu danken.
Und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal sehen und über irgendwas sprechen, was auch immer.
Toll, dass du dir so lange Zeit genommen hast.
Gerne.
Ja, dann denke ich, haben wir es mal wieder.
Ja, dann haben wir es mal wieder. Und wie Philippe jetzt noch sagen würde, bleibt ein Drücker.
Bis dahin.
Bleibt ein Drücker. Und wenn der Rainer Rossi, der hat sich nicht gemeldet, hier, ich hab's ihm ja geschickt, der Rossi, wenn er sich meldet, dann leite ich das an euch weiter, gell?
Super. Okay. Vielen Dank.
Bis dann. Dankeschön.
Schönen Abend noch.
Bis bald. Ciao. Ja, das war der Hans Ippisch. Das war länger als gedacht.
Ja.
Wir haben die ganze Ausgabe.
Ungefähr doppelt so lang wie gedacht.
Wir haben die ganze Ausgabe durchgekriegt, was wir gar nicht mal gedacht hätten.
Nee, wir haben ja auch viele Umwege genommen und dafür aber auch Schätze gefunden auf dem Weg, die man sonst vielleicht niemals entdeckt hätte. War eine sehr, sehr schöne Folge und ich bin mir fast sicher, dass wir nicht zum letzten Mal von Hans gehört haben.
Glaube ich auch. Ich habe das auch sehr, sehr genossen. Tobi, vielen Dank, dass du den Kontakt hergestellt hast. Das war sehr, sehr cool. Hat echt Spaß gemacht. Sehr redselig auf eine ganz positive Art und Weise. Mhm. Also
ja, und auch einfach, das hatte ich ja vorhin einmal so kurz gesagt, diese ganzen Namen von Menschen, aber auch von Unternehmen oder Studios, das sind ja so, also wie für andere Leute vielleicht Paramount oder Warner Bros. Oder sowas. Mhm. Nicht ganz so groß, aber es sind schon echte Namen.
Ja, es sind Namen, auf jeden Sachen, Fall.
Die ich mit meiner Jugend und Kindheit verbinde und die ganz, 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 ganz weit weg von mir immer gewesen sind. Das war eine andere Welt und ich fand's toll, jetzt einfach mal jemanden zu sprechen oder sprechen zu können, der diese ganzen Menschen einfach so kennt. Der hat die in seinen Kontakten und dann kramt er Fotos raus und hat zu jedem eine Geschichte zu erzählen. Ja, der hat mich besucht und da war ich neulich und zu dem habe ich noch Kontakt. Also Wahnsinn, da fühlt man sich fast so ein bisschen, also ja, wie so ein Blick in so eine andere Welt.
Mhm. Ja, das passt ganz gut. Und ich meinte das ja auch und während des Podcastes, also während des Gespräches, dass der, also er hat ja von berühmten Leuten, von Stars irgendwie, oder du hast das ja gesagt, ne, könnte man vielleicht so bezeichnen. Und ein Hans Ippisch hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Wir haben keinen.
Noch nicht.
Noch nicht. Aber auch ein Chris Hülsbeck. Ich meine, wenn der kein Star, zumindest in dieser Szene ist, dann weiß ich auch nicht.
Ja, und dann kommt er auf einmal, ach ja, das Foto habe ich von ihm gemacht.
Ja, genau.
Wie er da steht vor seinem
japanischen Wagen. Und nicht als Fan, sondern als Kollege, als Bekannter, als Kumpel.
Ja.
Und das ist schon geil. Also,
ja.
Wir können nur noch mal sagen, vielen, vielen Dank, Hans. Ganz, ganz toll, dass du dir die Zeit genommen hast.
Wenn du mal wieder in Hannover bist.
Sag uns Bescheid, ja, dann machen wir live eine Folge.
Genau. Und ich glaube, jetzt haben wir es aber.
Ja, und dann bleibt uns neben dem Dank an Hans Ippisch nur noch euch zu danken da draußen, liebe Hörer. Danke, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Ich hoffe, ihr habt den einen oder anderen coolen Moment mitgenommen, eine andere Amiga-Sprechstunde. Die nächste kommt bestimmt. Dann wieder in gewohnter Konstellation.
Wenn es euch gefallen hat, teilt es uns gerne mit auf den sozialen Kanälen. Ihr kennt das Spiel. Macht's gut. Bis in 14 Tagen.
Und Philippe würde jetzt sagen, bleibt am Drücker.
Ciao, ciao.
Bis dann, ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Es gibt auch so ein schönes Bild, wo Christian Geltenpoth und ich bei einer Messe, da waren ja noch diese Amiga-Messen, gab es doch in Frankfurt und in Köln, wo wir zusammensitzen. Und man hatte damals noch, da hat man auf einem großen Stück Karton, sage ich mal, den Layoutplan drauf gemacht. So, man sagt Seite 1 bis Seite 132 und da saß man halt auch da, hat radiert und es muss dahin. Ja, ein paar Jahre später war natürlich alles nur noch digital gemacht, aber damals war es noch so und da haben wir die erste Ausgabe gemacht zusammen und naja, und irgendwie lag mir das offenbar oder hat er gemeint, ich soll doch was anderes übernehmen und die Amiga Games, die haben wir ja dann später dann ja verkauft an den Münchner Verlag damals, der das Amiga Magazin gemacht hat. Aber die Amiga Games, ja, das war schon so der Startpunkt von allem, muss ich sagen.